redet, ist nicht tot.
Ein warmes weihnachtliches Willkommen zur vermutlich letzten Wissenschaft, zumindest letzten Wissenschaft 2014 mit Florian Freistetter.
Hallo und mit Holger Klein.
Guten Tag. Ich war ja wochenlang weg. Also ich bin weggefahren nach Mallorca. Habe ich was verpasst?
Ja, jede Menge. Ich weiß nicht, also wissenschaftlich oder gesellschaftlich oder...
Sowohl als auch, glaube ich. Also ich mache dann ja auch so relative Nachrichtenabstinenz. Na, Thüringen habe ich mitgekriegt.
Wir sind jetzt kommunistisch.
Da habe ich mich sehr drüber amüsiert, wie die ganzen Konservativen und Rechten rumgeheult haben.
Ja, also hier fahren täglich die Panzer durch Jena mit Russenflagge. Der Ramelow reitet auf russischen Bären durch die Stadt. Bananen sind alles...
Mit freiem Oberkörper reitet Ramelow auf russischen
Bären. Nee, also es ist, ja, also ich finde das auch lächerlich, was da das andere da aufgeführt haben. So als die CDU ist sich da irgendwie heute gerade wieder in der Zeitung gelesen, in der Lokalzeitung. Thüringen ist jetzt angeblich schon international isoliert und also ich hoffe, ich komme dann morgen noch nach Österreich, wenn ich raus darf. Also,
nee, Schwachsinn, also, was ich jetzt so
schlimm. Die waren jetzt Vierteljahrhundert an der Macht, die können sich auch mal irgendwie angewöhnen, dass man nicht immer an der Macht sein muss.
Was ich daran auch wirklich schlimm und wirklich auch verachtenswert finde an der Reaktion der ganzen, also im Grunde des gesamten politisch nicht linken Lagers, ist, dass sie sich überhaupt nicht inhaltlich mit denen auseinandersetzen, sondern immer nur diese DDR-Karte ziehen. Ja, das ist ja DDR. Das ist ungefähr so, als hätten wir 1970 die CDU dafür verurteilt, dass die Hälfte ihrer Mitglieder und Gründungsmitglieder früher mal in der NSDAP waren oder sowas. Ja, das ist halt, ich finde das total lächerlich. Man kann sich doch, also gerade mit so einer Partei wie der Linkspartei, die ja tatsächlich auch noch Politik machen wollen, die haben ja eine gesellschaftliche Vision, die sagen, wir wollen da und dahin und wir sind der Meinung, dass das und das die richtigen Schritte dahin sind. Das heißt, da kann man drüber diskutieren. Das muss man ja nicht gut finden, was die vorhaben, aber die haben wenigstens, die wollen Politik machen im Gegensatz zu den anderen, die nur noch verwalten wollen. Und statt sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, also statt das zu tun, was man Kritik nennt, bashen die da blöd rum und malen irgendwie so ein real existierender Sozialismusgespenst an jemanden. Also wie bescheuert kann man denn eigentlich sein?
Ja, ich habe da irgendwo auch einen Bericht gehört von diesen ganzen Demos, die sie da, wenn ich weiß nicht, in Erfurt, hier in Jena waren keine Demos, aber wo sie denken, das Blut klebt an ihren Händen, Herr Ramelow oder sonst irgendwas. Und was ich wirklich lächerlich fand, war, dass die CDU sich dann irgendwie dann gleich nach der Wahl beschwert hat. Ja, das war, hatte zwei Wahlgänge gebraucht und das zeigt schon, wie instabil das Ganze ist. Ich meine, Lieberknecht, 2009 hat drei Wahlgänge gebraucht, bis sie gewählt worden ist. Also, und das soll sie nicht so aufregen, die CDU. Ich meine, die ist ja auch, die haben ja 1990 auch fusioniert mit der Ost-CDU, genauso da rumgehockt ist und nichts gemacht hat, also das System gestützt hat. Also soll man klarkommen, dass die CDU kein Anrecht auf Regierung hat und wenn halt mal die Mehrheit, es war eine Mehrheit da, die Mehrheit der Menschen hat Parteien gewählt, die gemeinsam eine Regierung bilden wollen und wenn die Scheiße baut, baut sie Scheiße, dann wissen wir, dass die Linken anscheinend auch Scheiße bauen wie alle anderen und wenn es funktioniert, dann funktioniert es.
Also, und dann haben sie auch noch irgendwie am Jahrestag der Pogromnacht irgendwie einen Fackelzug gemacht oder sowas, habe ich gelesen.
Das
ich
nicht ganz Fackelzug. Es gab in Erfurt gab es halt so eine große Demonstration gegen Rot-Rot-Grün.
Ja, mit den Nazis sind die ja zusammen marschiert oder
so. Es war an dem Tag und die wollten dann eben, haben halt alle so, die wollten halt quasi 1989 nachspielen, alle mit Kerzen da draußen stehen. Und dann sind irgendwie, ich glaube, von AfD oder ein paar so Nazi-Gruppen, diese ganzen, wie die alle heißen, diese komischen neuen Schütz des Abendland-Gruppen, sind halt irgendwie mit Fackeln aufmarschiert.
Oh Gott.
Ja. Also und naja. Mal schauen, nach wird sich auch wieder beruhigen alles.
Ja, sicher.
Die werden sehen, das sind auch noch Politiker, die Linken. Also
ja, natürlich.
Haben halt auch ihre Deppen. Wenn, dann werden wir jetzt ziemlich von komischen Politikern, dann wirst du eben die CDU mit irgendwie hier zu Hause Deutsch sprechen. Aber wir sind ja nicht der Realitätsabgleich hier.
Ja, genau. Das war ja auch, also da musste ich auch sehr lachen. Also,
Ich war in Berlin.
Ja. Das habe ich verpasst. Genau. Das ist wirklich was ich verpasst habe und was sich auch lohnt zu. Na, du weißt schon.
Ja. Also der Vortrag war schön. Der war gut besucht. Waren die üblichen für einen Großstadtvortrag die üblichen zwei, drei komischen Leute dabei, die irgendwas von UFOs und Maya-Kalender wissen wollten. Aber ansonsten war es
sehr schön. Wissen wollten oder dich belehren wollten, dass du Unrecht hast?
Ja, es war die höfliche Form der komischen Leute. Also die quasi zuerst Fragen gestellt haben in der Hoffnung, dass ich dann hier zugebe, dass es UFOs gibt oder dass ich dann hier irgendwie zugebe, dass die Maya schon irgendwie was vorhergesagt haben und dann dementsprechend, als ich dann erklärt habe, dass es halt nicht so ist, ein bisschen aber die haben keinen Ärger gemacht. Also das war okay, das war gut. Ja, und dann gab's ja haben wir noch ein Treffen danach gemacht am Weihnachtsmarkt in Charlottenburg.
Aha.
Und das war ganz okay. Es war schweinekalt, also wirklich. Es war vielleicht nicht der optimale Treffpunkt, aber es war überall in Berlin wohl schweinekalt. Aber es waren nette Leute da und wir sind dann noch in...
Habt ihr durchgezählt, wie viele da waren?
Es war so ein Kommen und Gehen. Es werden so um die 20, ein bisschen mal mehr, mal weniger. Also es wird halt immer fluktuiert, je nachdem, wem kalt war und wer irgendwo anders war. Am Schluss sind wir dann da... Neben Charlottenburg ist irgendwie so ein Brauereilokal. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt.
Du meinst neben dem Schloss?
Neben dem Schloss Charlottenburg, ja.
Keine Ahnung, da treibe ich
mich so viel. Irgendwas mit L.
Keine Ahnung, ich bin da praktisch nie. Mhm.
Aber die haben wir, da sind wir dann irgendwie, nachdem es dann zu kalt war, sind wir dorthin gegangen und da gab es dann noch irgendwie so. Ich habe eine Bierprobe bestellt, also 4x0,1 Bier von allen hausgebrauten Sorten und so. Nee, es war ganz nett, da mal Leute zu treffen. Nächste Woche bin ich übrigens in Wien. Da gibt es zwar kein offizielles Treffen, aber da habe ich...
Aber für eine Ätrige unterm Blech wird irgendwie Zeit sein, oder?
Also Deutsche sollen kein österreichisches Dialekt
Doch, machen. Das ist total das super.
Nicht gut.
Na, das funktioniert schon. Das reicht halt, um euch Österreicher zu verarschen. Dafür reicht es halt immer.
Eher trollen, nicht verarschen. Also.
Ja, na gut, also für die Deutschen ist es verarschen, für die Österreicher ist es trollen. Das ist eine Win-Win-Situation.
Das ist so ungefähr. Ja, was das wird, am 17. Dezember im Planetarium, da halte ich einen Vortrag über kosmische Weihnachten. Wie viel Astronomie steckt in Glühwein und Vanillekipferl? Und ich habe extra, trotz meines ganzen Arbeitsstress, vorgestern noch Vanillekipferl gebacken, die ich dann selbst gebacken, die ich dann im Publikum verteilen werde.
Warum heißen die eigentlich Kipferl?
Kipferl, das ist halt so Kipferl, alles was halt irgendwie so hörnchenförmig ist. Ein Hörnchen ist in Österreich ein Kipferl.
Ach alles, okay. Mhm.
Also es gibt auch irgendwie, keine Ahnung, also das was hier Hefehörnchen, keine Ahnung wie die heißen, was du da bei Bäcker halt kriegst.
Hörnchen, ja.
Das heißt halt, das ist so ein normales Kipferl, dann gibt's Brioche-Kipferl, das ist das Beste, das gibt's in Deutschland leider nicht. Das ist halt einfach ein Brioche-Teig und da mit so Hagelzucker drauf, so ein Brioche-Kipferl. Also ja, Kipferl ist Hörnchen. Also,
aber danach musst du wieder eine Stunde um den Block rennen, nachdem du das gegessen hast. Ne?
So ungefähr, ja, mindestens. Nee, aber es wird ein netter Vortrag, also noch so vorweihnachtlich. Vielleicht hören ja ein paar Wiener zu, die sich nicht von den Imitationen des Co-Moderators, nee, ich bin der Co-Moderator des Moderators, ja, die österreichische Imitation.
Sind wir nicht zueinander Co-Moderatoren? Also so habe ich das immer verstanden.
Wie auch immer, also ja, die Österreicher, die sich von Holger nicht verarschen lassen, die kommen dann vielleicht zum Vortrag nach Wien.
Nein, ich komme ja auch nicht zum Vortrag nach Wien, obwohl das natürlich total lustig wäre, wenn ich mit irgendeinem lächerlichen, angeklebten Bart irgendwo hinten sitzen und die ganze Zeit irgendwie Fragen in schlechtem Österreichisch.
Ich dachte, du kommst mit lächerlichen, angeklebtem Bart und imitierst mich dann.
Nee, von hinten so, na was ist jetzt mit dem Maya-Kalender?
Ja, dann mach das mal. Das wird
irgendwann, mein Lieber, irgendwann, wenn du nicht mehr damit rechnest, werde ich das tun. Was habe ich denn Wissenschaftliches verpasst? Achso, wir brauchen, Achtung, Rosetta Update. Das war ein Jingle.
Okay. Ja, Rosetta gab's einiges. Also ich habe jetzt speziell zu Rosetta, hatte ich nichts vorbereitet, aber vor kurzem war eine Arbeit, das waren Daten, die sind schon im Sommer, also bevor der Landung, schon aufgenommen worden, mit dem, ich glaube, das Rosina-Instrument war das. Die haben halt probiert, das Wasser, was vom Kometen ins All kommt, zu messen und die Isotopen zu untersuchen. Denn wenn du rausfindest, wie da irgendwie das Verhältnis von irgendwie Deuterium im Wasserstoff und so weiter ist, dann kannst du halt feststellen, kannst du das vergleichen mit dem Isotopenverhältnis auf der Erde. Und
was sind Isotopen?
Isotopen sind Variationen von Atomen. Also wenn du ein normales Atom hast, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Atom, nehmen wir mal eins, Helium, hat halt irgendwie im Kern Neutronen und Protonen. Mhm. Das sind die Atomkernbausteine. Und die Protonen, die bestimmen, welches Atom das ist. Das heißt, Wasserstoff hat ein Proton, Helium hat zwei Protonen und dann geht's so weiter. Also die Zahl der Protonen bestimmt, welches chemische Element das ist. Und dann kannst du im Prinzip beliebig viele Neutronen an den Kern dran klatschen. Das ändert nicht die chemischen Eigenschaften des Elements, aber es ändert ein bisschen schon natürlich. Es ändert nichts an dem Element selbst. Also Wasserstoff mit einem Neutron und einem Proton ist Wasserstoff und Wasserstoff mit einem Proton und zwei Neutronen ist immer noch Wasserstoff, nur eben jetzt ein Isotop des Wasserstoffs. Und Wasserstoff mit einem Proton und drei Neutronen ist ein anderes Isotop des Wasserstoffs. Und so hat jedes Element seine Isotopen und irgendwann, also manche davon sind radioaktiv, weil wenn du zu viele Neutronen dazu tust, dann wird das Ganze der Kern instabil und dann fällt er auseinander. Mhm. So kriegst du dann radioaktive Isotope dazu. Und jedes, zum Beispiel C14 ist so ein ganz bekanntes radioaktives Isotop vom Kohlenstoff.
Das heißt, es ist ein Kohlenstoffproton mit 14.
Nee. Die Zahl bei diesen Elementen sind quasi die gesamten Kernbausteine.
Also ich bin damals wegen Chemie sitzen geblieben übrigens.
Ja, ich hatte das, ich weiß nicht, ich zähle das immer, in Chemie war ich auch nicht gut, ich zähle das immer zur Physik.
Okay, ich bin wegen Physik und Chemie, das waren die beiden Fünfer, die ich hatte. Und,
Chemie, ja. Chemie sind die Elektronen draußen rum, die machen die Chemie.
Okay.
Die Kernbausteine machen, ist die Physik.
Ah.
Also, Kohlenstoff hat ja quasi 6 Protonen und 6 Neutronen, also 12 Kernbausteine. Und C14 hat halt 2 Neutronen mehr.
Ah, okay.
Der ist halt leicht radioaktiv. Kommt aber halt, kommt natürlich vor, das Isotop ein bisschen. Und drum hat halt jedes Mal alles, jeder Kohlenstoff, also jedes Mal, keine Ahnung, wenn du irgendwie dein Frühstücksbrötchen isst, wo Kohlenstoff drin ist, ist da halt auch eine gewisse Menge radioaktiven C14 Kohlenstoff drin, der dann zerfällt, das heißt, der sammelt sich in deinem Körper an, zerfällt aber immer wieder und wird immer nachgeliefert, weil du halt dich immer neu von irgendwas mit Kohlenstoff ernährst und erst wenn du tot bist und nichts mehr zu dir nimmst, das Kohlenstoff hat, dann fängt er an, sich wirklich abzubauen und wenn du dann irgendwie nachguckst, wie viel Kohlenstoff ist noch da und du weißt, dass von der Halbwertszeit so und so viel, nach so und so viel 5000 irgendwas Jahren, glaube ich, ist die Hälfte weg, dann kannst du halt so ausrechnen, wie alt das Zeug ist.
Die C14-Methode.
Ja, also die in Wirklichkeit ist ein bisschen komplizierter, aber und das gibt's auch mit anderen Elementen, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Gesteinsalter bestimmen willst oder sonst irgendwas, dann kannst du da irgendwelche anderen radioaktiven Elemente nehmen, die längere Halbwertszeiten von Millionen oder Milliarden Jahre haben, dass du halt wie längere Zeitskalen abdecken kannst. Also diese Isotopenuntersuchungen sind ziemlich wichtig. Mhm. Und ändert sich auch, es hängt dann auch davon ab, im Weltall hast du wieder irgendwie das Zeug wieder bestrahlt durch kosmische Strahlung, das kann das verändern. Und bei Rosetta ging es darum, rauszufinden, wo das Wasser herkommt. Denn wir wissen ja, dass ein Großteil des Wassers, das wir auf der Erde haben, vermutlich nicht von Anfang an da war, sondern später gekommen ist. Und die Frage ist, woher ist es gekommen? Also es gibt als Quelle, gibt es eben Asteroiden und Kometen, die gefrorenes Zeug beinhalten. Und da kann man halt probieren, jetzt wir untersuchen die Isotopenzusammensetzung von Wasser in Asteroiden zum Beispiel, wir können sie in Meteoriten untersuchen, die auf die Erde gefallen sind und das vergleichen mit dem, was wir hier auf der Erde finden. Und man hat jetzt festgestellt, dass bis jetzt war bei den Kometen der Jupiter-Familie, ja, also der Komet Churyumov-Gerasimenko, wo Rosetta hingeflogen ist, der gehört zur Jupiter-Familie. Das heißt, das sind Kometen, die alle in der Nähe des Jupiter herumfliegen, also bis zur Sonne und dann wieder zum Jupiter zurück. Und dass da bis jetzt, die haben immer eine recht gute Übereinstimmung gezeigt mit dem Wasser auf der Erde. Und Asteroiden auch. Und Kometen, die von weiter weg kommen, nicht so sehr. Und jetzt haben die aber festgestellt, dass die Isotopenzusammensetzung von Churyumov-Gerasimenko auch nicht zu dem von dem Wasser auf der Erde passt. Das heißt, anscheinend sind diese Jupiter-Familienkometen doch nicht so ideale Wasserlieferanten. Und bis jetzt scheint so, dass die doch eher von Asteroiden kommen, das Wasser. Also das ist noch, da ist jetzt wieder, hat man quasi was Neues rausgefunden und weiß jetzt quasi weniger als vorher.
Na nee, wir wissen, wo es nicht herkommt. Das ist doch schon mal was.
Es war jetzt quasi so gemeint, dass das quasi etwas, was wir bis jetzt zu wissen gedacht hatten, jetzt
hat sich
Aber das genau drum macht man das ja, dass man wirklich irgendwie diese Fragen rausfindet, wo kam das Wasser her. Und wenn dann die viele Daten, ich meine, viele war ja direkt vor Ort, hat das ja nochmal, Rosetta hat quasi das Wasser aufgefangen, das vom Kometen ins All hinauskam. Ja, also die haben das im All untersucht und viele waren wirklich vor Ort und wer weiß, was da dann noch für Daten rauskommen. Also das wird noch interessant werden, was da rauskommt.
Haben wir noch was gefunden oder warten wir noch?
Sicherlich. Also ich habe jetzt, wie gesagt, dass ich so viel zu tun hatte, habe jetzt nicht jedes Detail von Rosetta mitverfolgt. Aber wenn natürlich es gab wieder ein paar schöne Bilder. Gestern ist, glaube ich, ein Bild veröffentlicht worden, so eins in Echtfarben unter Anführungszeichen. Also bis jetzt waren die alle sehr, sehr, der Kontrast sehr unnatürlich, damit man auch alles sieht, was es zu sehen gibt dort. Jetzt haben sie eins veröffentlicht, wo man ungefähr den Kometen so sieht, wie er angeblich aussieht. Und ansonsten muss man erstmal warten. Es müssen halt erstmal die Forscher ihre ganzen Daten auswerten und dann wird man sehen, was da rauskommt.
Bei mir hat's gerade geklingelt. Ich mach mal eben auf. Könnte die Post sein. Sekunde.
Genau, mach mal auf. Ich weiß nicht, ob das nachher rausschneidest oder nicht. Ich kann ja mal weiterreden. Ich kann hier mal gucken, was dieses Rosetta-Bild wirklich war, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich kann übrigens mal empfehlen, wer über Rosetta auf Update sucht, der soll einfach das ESA-Blog, Rosetta-Blog anschauen. blogs.esa.int /Rosetta. Da sind alle Bilder, alles, was wissenswert ist über Rosetta, kann man da nachlesen. Ach ja, hier, das war eine Nachricht, die ist schon so lange her, die habe ich ganz verdrängt. Die viele hat organische Moleküle gefunden auf Rosetta. Das klingt spektakulärer, als es ist. Also organische Moleküle heißt nicht, dass das irgendwie was Lebendiges ist, aber es ist eben, es sind eben komplexe Moleküle mit Kohlenstoff drin. Und das war auch genau der Grund, warum man unter anderem mit FIDO da gelandet ist, weil man herausfinden wollte, was es da alles für Moleküle drauf gibt. Und da haben wir jetzt ein paar gefunden. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen weiter was erzählt über Rosetta. Ach, hier kommt Holgi ächzend. Ich habe gerade ein bisschen was weiter erzählt über Rosetta. Keine Ahnung, ob du das rausschneiden willst oder nicht.
Ach so, was hast du denn erzählt?
Ich habe erwähnt, wo man nachschauen kann, wenn man Informationen über Rosetta sucht und dabei gemerkt, dass, das ist schon, wie wir schon lange nicht mehr geredet haben, dass auch viele, die Landeeinheit, dass die haben organische Moleküle gefunden auf der Oberfläche von Rosetta.
Organische Moleküle, das hast du erzählt, während ich nicht dabei war.
Das, ja, aber das klingt, organische Moleküle klingt immer so spektakulär, als hätte man da irgendwelche Käfer rumkrabbeln sehen oder sonst irgendwas. Aber heißt halt einfach nur, dass das halt komplexe Moleküle sind mit Kohlenstoff drin und so weiter. Und die haben ein paar entdeckt und das war halt das, warum man das auch machen wollte. Ja, also weil man eben diese herausfinden wollte, was da für Moleküle sind und vor allem, wie die chemischen Eigenschaften sind. Gibt es diese linksdrehenden und rechtsdrehenden und die Frage ist halt...
Die haben Joghurt gefunden.
Ja, genau, Joghurt auf dem Kometen. Nee, aber es geht um die Frage, ob wer auf der Erde kommt, hauptsächlich in eine Form vor. Und die Frage ist halt, kommt die auch auf dem Kometen vor oder gibt es da andere? Und wenn es da die gleichen sind, dann könnte das bedeuten, dass halt die ursprünglichen Moleküle, die aus dem Leben entstanden ist, über Kometen auf die Erde gekommen sind. Mhm. Da hat eben, also das war halt nur, es war eine recht wenig Informationen enthaltende Pressemitteilung, die halt im Wesentlichen nur gesagt haben, wir haben was gefunden, das Experiment hat funktioniert, wir haben was gemessen, aber was genau und was da man daraus ableiten kann, das ist noch nicht publiziert. Da habe ich gesagt, müssen wir noch ein bisschen warten.
Verstehe. Ja, mal gucken, ob ich es rausschneide. Mal sehen. was habe ich noch verpasst wissenschaftlich?
Wissenschaftlich, was haben wir noch verpasst? Den das wäre schon wieder der Scheiß der Woche fast.
Damit macht ja nichts, kann irgendwo hin. Wir senden ja sowieso nicht wöchentlich, von daher ist genau. Es ja auch egal, wann wir den Scheiß sagen.
Den Bundespresseball. Den Bundespresseball kennst du nämlich an.
Ja, aber...
Das ist so von der Bundespressekonferenz, die machen halt so große Ball mit, wo halt irgendwie der Bundeskanzler, nee, nicht Bundeskanzler, haben wir ja keinen, der Bundespräsident dann irgendwie genau, den ersten Ball zertanzt und so weiter.
Klopfen sich alle Journalisten auf die Schulter und so.
Ja. Genau, die lassen sich sponsern, ja, unter anderem, was ja als prinzipiell nicht so wahnsinnig verwerflich ist. Mhm. Vor allem gab es auf der Homepage offiziell gab es drei Partner aufgeführt, Mercedes, British American Tobacco.
Ach du Scheiße.
Aber das Beste ist, die dritte Firma ist Neutrino Inc. Also Neutrino Incorporated. Mhm. Das ist eine wahnsinnig tolle Firma. Das ist eine Firma, die behauptet, dass sie eine unerschöpfliche Energiequelle entwickeln kann, emissionsfrei und nachhaltig, die Energie der Zukunft. Mhm. Und zwar funktioniert das, ich zitiere jetzt hier, bei Wechselwirkungen und Reaktionen der Neutrinos mit Materie können große Energiemengen freigesetzt werden. Basierend auf dieser Grundlagenforschung versucht Neutrino Inc. heute durch Einsatz von Nanotechnologie diese freie Energie in Strom umzuwandeln. Also mehr steht da auch nicht. Also die sagen, wir holen unendlich viel Energie aus Neutrinos. Keiner weiß wie, keiner weiß warum. Neutrinos wechseln.
Ja doch, mit Nanotechnologie.
Genau. Also wenn man was mit Neutrinos anmachen will, dann nicht mit Nano, dann braucht man Megatechnologie. Also die Astronomen, die Neutrinos beobachten wollen, die müssen da gigantische Detektoren bauen. Also es gibt am Südpol den Ice Cube. Das ist im Wesentlichen ein Kubikkilometer großer Eiswürfel, in den Unmengen Detektoren eingelassen sind, weil man eben hofft, dass wenn da mal die Neutrinos durchfliegen, dass von den aber Billiarden Neutrinos, die da durchsausen, ab und zu mal irgendwie eins mit einem Wassermolekül wechselwirkt und dann misst man halt irgendwie so im Jahr 10, 20 Neutrino-Ereignisse. Und das ist halt ein Riesenaufwand, das zu machen. Also ja, also man kann da irgendwie noch im Internet ein bisschen schauen. Also der Chef von dieser Firma, der ist eher schon ein bisschen sie hat auch gleich irgendwie bei Focus stand es wieder, wir wollen halt irgendwie Batterien mit ihrer Technik, wollen Batterien für Elektroautos bauen, die können 2000 Kilometer fahren, ohne dass man nachladen muss.
Ja, und weil es halt Journalisten sind, werden wir jetzt demnächst dann irgendwie überall lesen und hören können, dass die Firma in der Lage ist, mit Nanotechnologie freie Energie aus Neutrinos zu ernten.
Ja, also die Homepage ist halt, da steht halt mehr oder weniger nicht drauf, wir suchen halt irgendwie Investoren, damit sie ihre Forschung machen können. Und wie gesagt, der kann auch irgendwie, ich habe das jetzt, wenn man sich den Chef da googelt und ein bisschen nachschaut, dann sieht man auch, dass der schon ein paar andere sehr zweifelhafte Dinge gemacht hat. Also ja, aber es ist halt, anscheinend hat der irgendwie gute Kontakte und ist halt von der Bundespressekonferenz ein offizieller Sponsor des Bundespresseballs. Und habe ich halt irgendwie. Solche Firmen sich da irgendwo in die höheren Schichten der Gesellschaft irgendwie rein lobbyieren, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber gerade halt bei Journalisten, die ja immer sagen, ja,
wir sind diejenigen, die Welt einzuordnen vermögen.
Ja. Genau, dass man da nicht mal irgendwie, wenn da braucht man, das, wenn selbst wenn es kein Wissenschaftsjournalist ist, wenn da guckt man einmal irgendwie auf eine Homepage, Neutrino bei Wikipedia ein, aber mit Wikipedia ist wahrscheinlich, kriegt man irgendwie 10 Peitschenhiebe, wenn man als Journalist.
Genau, das gilt bei denen immer noch als das ist eigentlich das Witzigste, aber es gilt bei Journalisten als unseriöse Quelle. Ausgerechnet bei Journalisten, weißt du?
Ich habe da in meinem Blog einen Artikel geschrieben, das war nämlich gerade am gleichen Tag, wo ich in Dreisat ein Interview gesehen habe mit einem Journalistik-Professor Holger Wormer. Mhm. Und da ging es halt auch irgendwie um Blogs und Internet und Journalismus. Und da hat eben der gesagt, dass eben gerade der Wissenschaftsjournalismus so wichtig ist, weil... Es muss deutlich werden, warum die Recherche eines Journalisten Mehrwert bringt gegenüber dem, was irgendwer in seinem Blog schreibt, was ihm vielleicht morgens unter der Dusche eingefallen ist.
Was für ein Vollidiot.
Ja, nee, ich glaube, es war vermutlich nicht so wirklich.
Es war wahrscheinlich was
gemeint, aber
Journalismus als Methode, vermute ich mal, hat er gemeint, ne?
Ja, das ist halt immer das, was ich halt immer noch, was ich auch oft in diversen Diskussionen sehe, dass das Blog immer noch so als Publikationsplattform, so wie Zeitung oder Fernsehen oder Radio gesehen wird. Es kommt, kann ich auch nicht sagen, wie Radio ist scheiße, sondern das kommt halt drauf an, oder Radiojournalismus ist scheiße, es kommt halt drauf an. Wenn der Journalismus im Radio schlecht ist, ist er schlecht, wenn er gut ist, ist er gut. In der Zeitung kann was Vernünftiges stehen oder da kann Scheiße stehen. Und genauso hängt es davon ab, wenn was im Blog drin steht. Ja, also da kann vernünftiges Zeug drinstehen mit journalistischem Mehrwert oder eben nicht.
Das ist halt ein Grabenkampf. Also diejenigen, die bisher sich selbst Journalisten genannt haben, wollen halt von ihrer Deutungshoheit nichts abgeben. Ja, und spüren halt gleichzeitig, dass sie die Deutungshoheit eigentlich völlig unberechtigterweise all die Jahre inne hatten, weil sie nämlich total schlampig arbeiten. Oder zumindest sehr viele von denen total schlampig arbeiten. Und eben nicht Journalismus als Methode begreifen, sondern Journalismus als Machtposition begreifen, aus der heraus sie sich dann Recherche gelegentlich auch einfach mal sparen können. Und dann kommt es natürlich zu solchen Aussagen, weil klar kriegen die mit, dass so Leute wie du wahrscheinlich den besseren Wissenschaftsjournalismus betreiben, ja, weil es ist fundiert, was du machst. Es ist fundierter, es ist unterhaltsamer geschrieben.
Und ich dusche mich jeden Morgen.
Und du duschst dich jeden Morgen. Also das, ja, ich kann das auch irgendwie nicht mehr hören. Also dieses Gewinsel von Journalisten, die Zeiten ändern sich halt. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Dann sollen die gefälligst auch mal gucken, wo sie bleiben. Das, ja, naja. Ja. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu unserem Nicht-Journalismus? Also jetzt erst bashen wir Journalisten, dann nehmen wir das, was die Journalisten berichten, um hier über unsere Sendung rauszufinden.
Wir könnten doch über Banker schimpfen, hätte ich auch noch was.
Diese Studie, dass nicht Arschlöcher Banker werden, sondern der Job in der Bank zum Arschloch macht?
Ich weiß nicht, ich habe hier eine Nature-Studie, die sagt irgendwie, dass Banken begünstigen Unehrlichkeit ihrer Mitarbeiter.
Genau.
Von Alan Cohn von der Uni Zürich.
Genau, ja.
Super. Aha, okay. Ja, die ist cool. Willst du die erzählen?
Nö, mach ruhig.
Ja. Also das waren hier, wie gesagt, Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, dass...
Findest du das auch irgendwie? Ich finde immer, wenn irgendwas mit Schweiz ist, denke ich, hä? Machen die nicht nur irgendwie Kontoführung?
Ja, ist auch eine Wissenschaft. Kreative Kontoführung. Also der hat quasi 200 Bankangestellte untersucht, zwei Gruppen. Und die eine Gruppe wurde halt zuerst mal befragt über ihre berufliche Arbeit, also das, was sie machen, ihre Rolle und so weiter. Das mit dem Hintergrund, dass man denen eben in Erinnerung rufen wollte, dass sie halt Bankangestellte sind, dass sie professioneller Job machen und so weiter. Und bei den anderen haben wir einfach über irgendwas gesprochen. Und dann mussten diese Testpersonen ein Spiel und ein Experiment machen. Die mussten halt einen Münzwurf machen und je nachdem, wenn sie dann testen, mussten angeben, wie oft die Münze quasi auch irgendwo gelandet ist, auf welchem Kopf oder Zahl. Und je nachdem, wenn sie das quasi richtig vorhergesagt haben, haben sie irgendwie $20 oder sowas dann bekommen.
Genau. Nee, $20 für Zahl. Also wenn die Münze auf Zahl gefallen ist, haben sie ein 20 gekriegt, sonst nicht.
Genau. Und die wurden aber nicht überprüft. Das heißt, die konnten schummeln, wenn sie wollten. Also sie wurden schon überprüft, aber heimlich. Und konnten schummeln, wenn sie wollten. Und das Interessante war, dass die Bankergruppe, die dann vorher noch im Gespräch in Erinnerung gerufen wurde, dass sie Bankangestellte sind, die haben mehr geschummelt als die, die quasi nicht vorher daran erinnert worden sind, dass sie Banker sind. Das heißt, anscheinend, wenn man einem Bankangestellten sagt, dass er Bankangestellter ist, dann schummelt er.
Ja. Super, oder?
Das ist, signifikant das ist, aber es ist wirklich, ja, es ist schön, es bestätigt die Vorurteile, ja.
Das bestätigt die Vorurteile und es ist zumindest ein Hinweis in die Richtung. Also die Frage ist ja wirklich immer, gehen deformierte Menschen in bestimmte Jobs? Oder deformieren die Jobs die Menschen in einer bestimmten Weise? Und ich fand an der Studie eigentlich ganz schön, dass sie darauf hinweist, dass der Job den Menschen deformiert und nicht umgekehrt.
Ja, das kann gut sein.
Und jetzt hätte ich das gerne noch mit Busfahrern.
Meinst du das?
Ja, werden nur Arschlöcher Busfahrer oder macht Busfahren zum Arschloch? Das ist was ich mich in Berlin sehr oft frage.
Also ich glaube, ich würde vermutlich auch eher auf Zweiteren tendieren. Den ganzen Tag, stell dir vor, du hockst den ganzen Tag im Bus mit 100 Berlinern hinten dran und 100 Berlinern vor dir auf der Straße. Ich meine, du wirst da kein Arschloch werden.
Also und dann noch die ganzen Touristen, die dem das fertige Ticket hinhalten und der dann sagen muss, soll ich abbeißen oder was?
Genau, also da, das ist vermutlich dann wirklich der Job, der dich zum Arschloch macht.
Ja, wahrscheinlich. Zumindest in der Bank. Ne? Das heißt, man kann es den Bankern gar nicht vorwerfen. Es sind die Strukturen, es ist das System. Ja. Wir können nichts dafür. Eigentlich sollten wir denen das nicht so einfach machen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also
eigentlich, ich habe noch einen schönen gefunden. Die Meldung lautet, Orangensaft, 10-mal gesünder als gedacht.
10-mal gesünder.
Also finde ich aber schön.
Das ist auch so eine wunderbare Kennzahl, die 10-mal gesünder.
Eine Größenordnung gesünder.
10-mal gesünder als mit dem Hammer auf den Kopf hauen.
Genau. Was? Naja, da ist halt Vitamin C drin und da sind Antioxidantien drin. Und was sie mitgekriegt haben ist, ich weiß gar nicht mehr, was für Wissenschaftler das waren. Wo waren die denn? Ich weiß nicht, spanische Wissenschaftler. Ach, komisch, ne? Wer exportiert hier nochmal den ganzen O-Saft? Also spanische Wissenschaftler haben festgestellt, Orangensaft ist eine Größenordnung gesünder als bisher angenommen, weil er nämlich viel mehr Antioxidantien in den Körper ausliefert, als bisher gedacht wurde, dass er Antioxidantien in den Körper ausliefert.
Antioxidantien Wissenschaft oder ist das auch nur so PR?
Nee, das ist irgendwie Antioxidantien, das ist hier, was so irgendwie diese freien Sauerstoffradikale bindet und so. Da ist natürlich extrem viel Voodoo auch mit dabei, wie immer, wenn es um Ernährung geht. Ne?
Ich bin für Radikale.
Genau, radikal. Ja klar, du bist ja auch Thüringer.
Genau.
Was da in dem Zusammenhang aber kam, und da finde ich, kann man immer mal wieder darauf hinweisen, immer wenn über die gesundheitsfördernde Wirkung von Orangensaft oder überhaupt Zitrusfrüchten erzählt wird, kommt Vitamin C. Mhm. Und was immer noch viel zu wenig Menschen klar ist, ist, dass Vitamin C zum überwiegenden Teil ein Hoax ist. Also die zusätzliche Zufuhr von Vitamin C in einen ganz normal ernährten Organismus ist vollkommen unsinnig und überflüssig, weil wir mit aller Nahrung, die wir so zu uns nehmen, also wenn du ab und zu mal einen Apfel und eine Banane oder sonst was isst und Tomate und einen Salat, dann nimmst du schon genug Vitamin C auf, sodass dein Körper ganz normal funktionieren kann. Und diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die da existieren, was ja auch ein unfassbar großer Markt ist, die sind im Prinzip alle unwirksam und unsinnig. Ja, das kannst du mal machen, wenn irgendwie jemand eine Chemotherapie hat oder so. Ja,
ja,
da machen es dann aber auch richtige Ärzte, die dann diese Sachen verabreichen. Und Vitamin C ist das nochmal das Interessante. Es gab, ich weiß nicht, ob ich den finde. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Artikel noch finde. Da habe ich vor vielen Jahren mal einen sehr schönen Artikel gelesen. Ich glaube, in der Zeit war das. Warum überhaupt alle glauben, dass Vitamin C gegen Erkältung und irgendwie so ein Scheiß hilft? Weil nämlich irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube, ich nenne mal keine Namen, weil ich nicht sicher bin, ein Chemiekonzern rausgefunden hat, wie man Vitamin C synthetisiert. So, die haben halt, wir haben Vitamin C synthetisiert. Dann haben sie sich gefragt, was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben die Marketingleute gesagt, wir erfinden einfach eine Krankheit. Und ja, diese Krankheit, die nennen wir Vitamin C-Mangel. Ja, und seitdem, dann haben sie damals schön, also gerade Anfang des 20. Jahrhunderts konntest du mit Reklame ja noch sehr, sehr viel bewegen. Da haben die Leute noch nicht so richtig begriffen, dass das alles im Wesentlichen Verarsche ist. Und haben halt damals wirklich diesen Gedanken gesät, dass Vitamin C Krankheiten vorbeugen hilft und Krankheiten noch schneller lindern hilft. Also ich habe auch im Freundeskreis Leute, die immer, wenn sie Erkältung haben, hauen die sich Dosen von Vitamin C rein und bilden sich natürlich ein, dass sie besser, dass es ihnen hilft, weil wenn man sich einbildet, dass man gesund ist, ist man auch gesünder, selbst wenn man krank ist. Und das Ganze auf die Spitze getrieben hat dann, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Nobelpreisträger heißt, der dann irgendwann mal die Kurve nicht mehr gekriegt hat, der behauptet hat, dass extrem hohe Dosen von Vitamin C Krebs heilen können.
Das war Watson, glaube ich, der DNA-Erfinder, einer von den beiden, oder Crick, einer von den beiden war das.
Ich weiß es nicht mehr, aber das ist halt wirklich, also Vitamin C, ganz ernsthaft, ihr braucht keine Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, kauft euch lieber einen Apfel, da habt ihr also mehr.
Also wird das Vitamin C nicht sowieso nicht gespeichert im Körper?
Also was zu viel ist, wird wieder ausgeschieden.
Ja.
Was zu viel ist, wird wieder ausgeschieden. Es ist insgesamt völlig unsinnig. Also es ist wirklich unsinnig. Heiße Zitrone trinken und so, das mag ja lecker sein, ne? Wenn man so irgendwie einen Tag lang draußen in der Kälte gewandert ist, eine heiße Zitrone trinken ist echt lecker, aber es hilft nicht dabei, nicht krank zu werden.
Das stimmt, ja.
So, und das Einzige, wogegen Vitamin C wirklich hilft, ist Skorbut.
Ja. Ja,
aber wir fahren jetzt nicht mehr unbedingt mit großen Frachtseglern monatelang über die Weltmeere, ohne dass wir richtig navigieren können, sondern wir haben GPS.
Genau. Also, ja, ich frag die ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Weißt du, auch wenn du dich irgendwie jetzt mit Sport und sowas beschäftigst, da hast du ja auch irgendwie Unmengen Zeugs, was dir angeblich alles hilft. Also, ich meine, das Einzige, was halt irgendwie durchaus mal sinnvoll ist, ist ein bisschen Magnesium, wenn du wirklich lange Strecken wie Marathon oder sowas läufst.
Nein, ich könnte mir auch vorstellen, dass so diese Proteinriegel, die es immer mal so gibt, sind, glaube ich, auch gar nicht schlecht, ne?
Es ist halt nur Protein, aber das ist jetzt quasi jetzt einfach, wenn du jetzt einmal ein bisschen joggen gehst oder sowas, dann brauchst du das nicht, aber wenn du wirklich eine lange Strecke, dann brauchst du halt irgendwie entsprechend Energie, dass der wirklich auf den 40 Kilometern da zwischendurch, so wie bei mir beim Marathon, ich war dann auch recht froh, dass ich dann am Ende irgendwie von den Sanitätern eine Magnesiuminfusion bekommen habe, weil ich halt irgendwie das vorher nicht drauf geachtet habe und dann wirklich komplett irgendwie alles in sämtlichen Muskeln, die ich hatte, irgendwie widerliche Krämpfe hatte und so weiter.
Wow.
Und dann so habe ich dann so Magnesium intravenös, das kann schon viel, also das hilft dann sehr schnell.
Aber das hilft auch nur, wenn du den Krampf schon hast, ne? Also man merkt es, oder merkt man, dass da Magnesium kommt, auch wenn man einfach nur so rumgesessen hat, wie wir jetzt gerade.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nur einmal gemacht. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt beim Laufen nie Krämpfe gehabt, nur beim Marathon da irgendwie auf Kilometer 39 oder sowas, da, so dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte kurzfristig.
Also mit diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, da ist auch, also ich pflege ja sowieso eine innige Beziehung zu psiram.com, hießen früher ESO-Watch. Die haben auch unendlich viel Zeug zusammengetragen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ist halt ein Wiki, das sich immer weiter füllt. Da kann man immer mal reingucken, wenn man sich unsicher ist. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, wer sich normal ernährt, braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. Das ist halt echt so ein Fear, Uncertainty and Doubt Marketing-Trick. Ja.
Ja,
kennst du diese Sportler, also diese, das gibt's manchmal, läuft man an so Geschäften vorbei, deren gesamtes Sortiment besteht aus riesengroßen Plastikkanistern.
Ja, kenn
ich. Was drin. Ich weiß noch nicht mal, was da drin ist, ob da Flüssigkeit oder Pulver oder Pillen drin sind oder so. Das ist so für Bodybuilder oder irgendwie sowas.
Ach, das will ich gar nicht wissen, was da drin ist.
Ich verstehe mal gar nicht, was das ist. Also diese Geschäfte, dass die überhaupt existieren können. Es ist so ein Warhammer-Geschäft,
Naja. Ja, es sind halt die Bodybuilder-Nerds, wie die halt dann wirklich sich irgendwie alle möglichen Ernährungspläne und genau ausrechnen, wie viel Protein sie jetzt irgendwie haben. Und wenn sie dann irgendwie nicht schaffen, 20 Steaks zu essen, dann trinken sie halt irgendwie stattdessen 5 Proteindrinks und so weiter. Also ja, das ist halt irgendwie ganz absurd.
Das klingt ungesund, naja.
Weißt du, wovon es auch wahnsinnig viel gibt, viel, viel mehr als von Nahrungsergänzungsmitteln?
Neutrino.
Das auf jeden Fall.
Freie Energie.
Das auf jeden Fall. Nein, ich spreche von dem, von 38% unseres Planeten.
Ich habe eine ähnliche Zahl gefunden, aber ich glaube, wir reden über unterschiedliche Dinge. Fang mal an.
Nee, also es geht um Geologie. Es geht um woraus die Erde besteht. Das ist halt, abgesehen von den ganzen Eisen im Kern und so weiter, ist es halt verschiedenste Gesteinsarten. Und eines dieser Gesteine hieß bis jetzt, was so ein Sammelbegriff, so Perovskit. Das ist so eine Schicht, die ist halt ziemlich weit unten, also in 600 bis 3000 Kilometer tief, also im Wesentlichen der Erdmantel, ja. Und dieses Mineral, das hatte bis jetzt keinen Namen. Also man konnte wie berechnen, wo es sich, wie es ausschauen muss ungefähr durch diese, so weit runter kann man ja nicht bohren. Man hat irgendwie 12 Kilometer mal bis jetzt gebohrt nach unten, ja. nicht 700. Also man wusste, dass eben das, dass es da sein muss. Man konnte irgendwie ausrechnen, wie es ist. Man hat sogar aus bisschen zu anderen Stoffen, die halt ähnlich verformt worden sind wie hinter den Bedingungen im Kern, habe auch schon ein bisschen Experimente gemacht, aber es hatte eben keinen Namen, weil um das zu benennen, muss man tatsächlich ein Stück von dem Teil, dort ist, da gibt es auch so eine internationale Organisation, die das klärt, die
ich wollte gerade fragen, ob das jetzt irgendwie
die Natur Commission ist. Commission on New Minerals Nomenclature and Classification heißt die. Geil. Und die hat da braucht man irgendwie so ein Teil, dass man das bestimmen kann, und jetzt haben sie in einem Meteoriten was gefunden, also quasi war das in Australien? Ich habe gerade vergessen, wo das eingeschlagen ist. Irgendwo auf der Erde ist so ein Teil eingeschlagen. In Australien, stimmt, 1879. Und der hat quasi kurzfristig genau die Bedingungen erzeugt, die auch in der Tiefe herrschen. Und da hat man eben auch dieses Material gefunden, dieses Perovskit-Dingens. Und dann wurde es eben jetzt beschrieben und jetzt offiziell wurde es dann benannt. Und zwar heißt es jetzt Britschmanit.
Britschmanit?
Ja, also benannt nach dem Physik-Nobelpreisträger Percy Bridgman, also Bridge wie Brücke, nur ohne E und dann Mann hinten. Mhm. Und der hat unter anderem die Geräte, also Hochdruckgeräte gebaut, mit denen man eben diese Prozesse simulieren konnte im Inneren der Erde für das Gestein. Aha. Und nach dem ist es dann eben jetzt benannt worden. Also das haben jetzt irgendwie waren Wissenschaftler aus USA und Österreich, glaube ich, der Uni, war es die Uni Wien? Also ja, auf Österreich jeweils, die haben halt das jetzt diese Strukturbestimmung gemacht von diesen Britschmanit-Kristallen und so weiter und jetzt halt quasi alle formalen Voraussetzungen erfüllt, dass das Zeug jetzt was vorher, das haben die auch schon vorher probiert, dass der Meteorit ist irgendwie schon 1879 eingeschlagen. Aha. Oder die Kristalle da drin sind halt winzig und die haben halt jedes Mal, wenn sie die probiert haben zu untersuchen, zu beschreiben, zu analysieren, haben die Dinge dabei kaputt gemacht. Und jetzt, die haben also das erste Mal geschafft, das vernünftig zu beschreiben, ohne dass es kaputt geht. Und jetzt konnte das Zeug eben auch offiziell benannt werden und heißt jetzt eben Britschmanit. Und 38% der Erde besteht daraus.
Auf die Schreibfehler freue ich mich, die es dann geben wird in Zukunft.
Das kann gut sein, ja.
Britsch, nee, falsch, 6.
Genau, ja.
Die ähnliche Zahl, die ich gefunden habe, sind 40%. Mhm. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich rausgefunden, Kinder essen ihre Teller nicht leer.
Nee,
ja. Nicht. Nee, machen die nicht. Und das zwar
liegt der Klimawandel wahrscheinlich.
Ist noch viel einfacher. Die haben halt ein paar hundert Grundschulkinder einfach mal ordentlich beobachtet. Also nicht einfach nur Eltern gefragt, sagen Sie mal, isst Ihr Kind den Teller leer? Mhm. Sondern geguckt, was machen die Kinder eigentlich da die ganze Zeit? Und haben rausgefunden, und das finde ich jetzt wieder ganz witzig, dass Kinder im Durchschnitt natürlich 40% ihres Essens auf dem Teller liegen lassen. Und zwar alle Kinder, immer. Alle, immer, überall. So, und das führen sie darauf zurück. Also ist jetzt
ist alles wieder oder, so. Oder quasi Beilagen oder generell 40% von allem. Also jetzt quasi 40% vom Schnitzel, 40% von den Pommes, 40% genau. Vom Salat oder halt nur den Salat und Pommes.
40% der gesamten Menge, die sich auf dem Teller befindet. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt so spezifiziert haben. Habe ich jedenfalls nicht gefunden. Ist halt einfach begründet darin, dass sie noch nicht wissen, was ihnen schmeckt. Das heißt, sie probieren viel zu viel aus. Also sie nehmen alles erstmal mit, sozusagen. Sie wissen nicht, was ihnen schmeckt. Und sie haben vor allen Dingen noch kein Gefühl dafür, wie die Mengen sind. Also was für Mengen für sie gut sind. Also wann sie satt sind, wie viel sie essen können. Also unser eins weiß ja, wenn du da jetzt irgendwie 3 unterschiedlich große Schnitzel liegen hast, 200, 300, 400 Gramm, wirst du auch sagen, okay, die 400, die schaffe ich auf gar keinen Fall. Ja? Kinder wissen das halt noch nicht. Entsprechend nehmen sie sich halt irgendwas und lassen dann aber 40% im Durchschnitt liegen. Und sie sagen halt, das ist halt ein Entwicklungsding und darum sollte man seine Kinder auf gar keinen Fall zwingen aufzuessen, sondern die müssen selber rausfinden, wann Feierabend ist. Ansonsten geht es denen so wie mir beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ich gezwungen wurde aufzuessen, aber meine Eltern haben halt beide Kriegsflucht- und Hungererfahrung. Und entsprechend haben sie das halt auch auf mich übertragen, sodass ich immer aufesse. Ich muss mich zwingen, beziehungsweise sogar von außen gezwungen werden, was auf dem Teller zu lassen. Ich kann das nicht.
Also ich überlege gerade, ob ich irgendwie aufessen musste.
Ich glaube nicht. Also ich, für mich jetzt so intrinsisch motiviert, muss ich. Also das ist echt ein ganz großes Problem halt auch, weil ich, ja.
Ja, ich überlege gerade, ob ich, ich esse jetzt mittlerweile eh nicht mehr. Weil früher habe ich halt, einfach gegessen, bis ich keinen Hunger mehr hatte. Das Ding war, dass ich habe halt irgendwie auch nicht nur, ich habe halt gegessen, zweimal, wenn ich Lust hatte zu essen, habe ich gegessen, ja. Das ist wieder was anderes. Und jetzt mittlerweile, wo ich jetzt ein bisschen bewusster, bedachter esse, da esse ich jetzt, oder ich esse immer auf, weil ich jetzt wesentlich weniger esse. Das heißt, da esse ich alles auf, was ich da habe, aber dann esse ich halt auch wirklich nur das, was da ist. Aber es ist interessant, ich hätte eher gedacht, dass Kinder schon quasi, ich hätte es eher umgekehrt gesehen, dass quasi Kinder wissen, wie viel sie essen wollen und können und dann quasi halt aufhören, wenn sie satt sind, auch wenn noch was am Teller ist, ja. Und dass eher Erwachsene quasi mehr essen, als sie eigentlich wollen.
Die Kinder, die hören halt auf zu essen, wenn sie satt sind, darum bleiben 40% übrig. Aber was die Eltern dann machen, ist halt, die sagen, nee, dort wird aufgegessen. Und dadurch gewöhnst du das Kind dann daran, nicht zu essen, bis es satt ist, sondern zu essen, bis der Teller leer ist. Die Menge auf dem Teller kann das Kind aber nicht einschätzen. Das heißt, das Kind wird sich immer zu viel Essen nehmen und das dann aufessen. Und das habe ich auch an mir jetzt wieder beobachten können im Urlaub. Also ich habe im Urlaub echt, ich weiß nicht wie viel, ich traue mich nicht auf die Waage zu gehen. Ich war ja 3 Wochen jetzt in so einem Pauschalurlaub, habe ich ja gemacht. Also so schön Halbpension, Frühstück und Abendessen gab es dann im Hotel. Das war beide Male Buffet. Ich weiß nicht, keine Ahnung wie viel, aber ich habe ordentlich zugenommen wieder jetzt im Urlaub.
Ja, Buffet ist gefährlich. Ja, ich kenne das genau. Mach du.
Und ich habe mich dabei beobachtet und es nicht wirklich in den Griff gekriegt, mich dabei beobachtet, wie ich erstens zu viel esse. Ja, wie ich zu viel esse, nicht erstens zu viel esse, also wie ich einfach zu viel esse und mir einfach zu viel nehme und nicht esse, bis ich satt bin, sondern die eine Speise esse, dann eigentlich schon satt bin und mir dann noch die andere Speise hole, weil sie da ist und die dann auch noch aufesse, wenn ich sie auf dem Teller habe, obwohl ich merke, dass ich eigentlich schon längst nicht mehr kann, also nicht nur satt bin, sondern wirklich voll bin. Das war echt ein bisschen enttäuschend, also so ich für mich war da ein bisschen enttäuschend und irgendwann habe ich halt gesagt, leck mich am Arsch, Urlaub ist Abwesenheit von Alltag und im Alltag ernährst du dich nicht so, also hol dir noch ein paar von diesen Churros. Spanisches Churros.
Ja, kann ich, gibt's ja. Weihnachtsmarkt in Jena.
Echt?
Ja.
Ihr habt's gut.
Ja, der ist echt schön, gibt auch einen finnischen Honigstand mit original Finninnen.
Finninnen?
Ja, das ist ja, also das sind halt quasi, der steht seit Jahren, also ein Stand mit wunderbaren, echt der besten Honige überhaupt, Unmengen verschiedener Sorten und da stehen dann immer zwei so blonde Mädchen in finnischer Tracht und ich dachte immer, das wären halt einfach irgendwelche so Fake-Finnen, ja. Fake-Finninnen, die halt irgendwie, wo halt irgendwelche zwei Leute vorne aus Jena halt irgendwie als Finninnen angezogen haben, aber jetzt, die kommen anscheinend von der Firma, die ist anscheinend echt finnisch und die sucht anscheinend jedes Jahr finnische Studentinnen oder sowas, die dann halt irgendwie hier einen Monat lang den Weihnachtsmarkt betreuen. Cool. Ich habe jetzt ein Interview in der Zeitung gelesen. Also in Jena gibt's keine Fake-Finninnen, sondern echte Finninnen, die echten finnischen Honig verkaufen.
Und Churros. An so einem Churros-Laden vorbeizugehen, ist mir nicht möglich. Das Zeug ist wirklich wie Kryptonit bei mir. Also das ist ganz, ganz schrecklich.
Ja, also Weihnachtsmarkt ist generell schrecklich. Also ich muss heute bei meinen Eltern hin, da muss ich mal gucken. Ich habe extra schon heute nicht gefrühstückt, damit ich dann irgendwie am Weihnachtsmarkt bin. Ja, lass uns doch mal über Götz von Berlichingen reden.
Ach nee, leck mir am Arsch.
Kannst du eine Inhaltsangabe geben von dem Stück?
Was ich weiß, ist, dass im Originaltext nicht leck mich am Arsch, sondern leck mich im Arsch steht.
Ja,
das weil der Arsch nämlich, oder wolltest du das jetzt erzählen?
Nee, was anderes erzählen.
Der Arsch ist nämlich der Teil der Rüstung, die das Gesäß schützt. Das Gesäß schützt. Und leck mich im Arsch heißt halt, leck mich in dem Teil der Rüstung, der mein Gesäß schützt. Und das ist dann irgendwann, hat sich das so zu leck mich am Arsch, weiß ich nicht, ja, wegdiffundiert.
Also ich habe ein Stück nicht gelesen von Goethe, aber ich komme deswegen drauf, denn im September 1896 hat jemand eine Inhaltsangabe von Goethes Götz von Berlichingen geschrieben. Und weißt du wer?
Goethe.
Nee, ich. Albert Einstein.
Ach.
Das war der Deutschteil von Albert Einsteins Abitur oder Matura, wie es in der Schweiz heißt. Das ist ja super. Und du kannst also das ist dieses Gesamtwerk von Einstein ist ja schon länger veröffentlicht als Buch. Das habe ich damals schon in der Uni-Bibliothek mal gelesen. Und da steht wirklich alles. Das sind 3 dicke Bände. Da steht alles drin, was er jeweils geschrieben hat. Mhm. Fängt eben an ein bisschen vorher schon mit Briefen, aber ist eben auch die komplette Matura drinnen. Also du kannst irgendwie nachlesen, sein Deutschaufsatz eben hier, wo er Inhaltsangabe von Götz von Berlichingen geschrieben hat, Französisch, Matura, da war er nicht so gut, Mathe, Physik, also kannst du wirklich alles nachlesen, alle Briefe und so weiter. Und das ist jetzt vor kurzem online als Volltext frei zugänglich geworden.
Also habe ich auch gesehen, habe mich auch sehr gefreut, aber ich habe nicht reingeguckt.
Ja, es ist wirklich schön. Also ich habe halt hier, das ist halt, es ist erstaunlich kurz, die Arbeiten. Also wenn ich denke, was ich da in Deutsch geschrieben habe, hier dieser Text von Deutsch, das sind irgendwie 2 Seiten oder sowas.
Du meinst diese Princeton-Veröffentlichungen, meinst du, ne?
Genau, ja. Ja. Dann das Schöne hier, das Schönste war ja der französische Aufsatz, ja. Erstmal hat er wahnsinnig viele Fehler gemacht, also in Französisch war er nicht gut, in allen anderen Fächern schon, in Französisch war es ein schlechtestes Fach. Also auch das Zeugnis, die Schule ist auch drinnen. Und die Aufgabe war, einen Aufsatz zu schreiben über seine zukünftigen Pläne, ja, also was er mit seinem Leben anfangen will. Und hat er geschrieben, also ist wieder nur eine Seite ungefähr, die er geschrieben hat, dass er theoretischer Physiker werden will und herausfinden, wie die Natur funktioniert.
Das ach was.
Hat er wunderbar geschafft. Also
ja, doch, kann man. So grad so.
Ja, dann, ja, also schön, da kann man wirklich die sämtliche Briefwechsel und alles, also das gab es schon als Buchform länger, also wer in welchen Uni-Bibliotheken rumgestöbert hat, kennt das vielleicht schon, aber jetzt kann man eben so diese kompletten 3 Bände seiner sämtlichen Publikationen, allen Briefwechsel mit allen Leuten halt jetzt auch online nachlesen und das ist durchaus interessant, das zu sehen.
Ich bin gespannt. Ich bin nur drüber gestolpert auch und habe noch nicht reingeklickt. Wie so oft. Also ich lese dann die Artikel und mache mir eine Notiz. Und ja, die Notizen liegen dann rum. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte von Seiten ich noch habe, die ich mir eigentlich noch mal angucken wollte und die ich mir nicht angucken kann. Ja. Du läufst ja, ne? Ich laufe auch. Ja. Also neuerdings. Ich habe ja jetzt auch gelernt, dass ich langsamer laufen muss, damit ich ein bisschen ausdauernder laufen kann. Wusstest du, dass die Jamaikaner die besten Läufer sind?
Ich dachte, das wären die Bobfahrer.
Nee, es sind die schnellsten Frauen, das sind die schnellsten Frauen und Männer der Welt, die
Jamaikaner. Also ich wusste schon, dass Jamaika ziemlich gut ist, wenn du halt irgendwie so Olympische Spiele oder irgendwie sowas anguckst, dann sind ja da ständig in den 100 Meter Finalen und Staffel, sind ja immer jede Menge Jamaikaner mit dabei. Also ja. Ging schon davon, ich dachte, das halt einfach die halt, wenn auf so einer kleinen Insel kannst du halt nicht so wahnsinnig viel Sport machen, da hast du halt nicht so eine riesengroße Sportinfrastruktur, das halt irgendwie laufen kannst du halt überall machen. Drum dachte ich, dass das halt da, dass es mit dem zusammenhängt, dass die halt einfach da, dass halt der Sport ist, der halt da am stärksten gefördert sind und dass sie deswegen da besonders, besonders gut sind.
Es hat anatomische Gründe und ich drehe es mal um. Der Grund, warum du und ich nicht so schnell laufen können, liegt eventuell daran, also ein internationales Team, also die Wissenschaft hat festgestellt, dass Jamaikaner und Jamaikanerinnen besonders symmetrische Knie haben.
Ich muss meine Knie gleich mal vermessen. Also es gibt das sicher, Dreadlocks wachsen lassen hilft nicht, man braucht schon die Knie.
Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch irgendeine Korrelation oder eine Kausalität.
Oh gut, wir haben auch beide nicht so viele Haare damit. Auch wir
das ist so. Richtig, obwohl Dreadlocks kriegen wir noch hin, sieht dann halt ein bisschen komisch aus.
Ein fetten hinten so.
Genau. Naja, die Jamaikaner haben besonders symmetrische Knie und die Wissenschaft interpretiert das so, dass diese Symmetrie letztlich dann den entscheidenden Vorteil bringt von den wenigen Zehntelsekunden oder was das auch immer ist, was sie für einen Vorteil haben, aber sie haben einen Vorteil, sie sind schneller.
Gibt es einen Grund, warum die Jamaikaner symmetrische Knie haben sollen und andere nicht?
Wegen der Dreadlocks.
Nee, aber wenn das ist halt irgendwie, es ist halt einfach so ein statistisch, wenn ich jetzt irgendwie eine beliebige Gruppe von Menschen nehme und deren Kniesymmetrie messe, wie auch immer, dann kann ich vermutlich dann einfach irgendeinen Cluster raussuchen, der halt einfach symmetrische Knie hat. Also ich das hat rein statistisch gesehen in jeder großen Gruppe, eine kleine Gruppe mit irgendwelchen Eigenschaften drin ist logisch, aber warum?
Sie haben die Spitzenläufer untersucht.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie die Kontrollgruppe aussah. Ja. Spitzenläufer und Florian Freistetter und Holger Klein als genau. Kontrollgruppe.
Nee, also wenn der quasi, ja okay, wenn wir halt irgendwie symmetrische Knie zu guten Lauferfolgen führen, dann wäre interessant, ob halt generell, ob es jetzt quasi, ob in anderen Ländern irgendwie auch, ob die deutschen Knie der deutschen Spitzenläufer auch symmetrischer sind als die der Couch Potatoes.
Wäre mal interessant.
Symmetrie. Ich muss echt jetzt mal, ich guck nachher in den Spiegel, wie meine Knie aussehen.
Ich glaube nicht, dass man die Symmetrie des Knies von außen optisch, aber mach ruhig. Okay. Mach mal eine intensive, genau. Wir brauchen Röntgen-Handys, um unsere Kniesymmetrie, wie nennt man das denn? Kniegeometrie anzugucken.
Es klingt genau noch zu einem Paper, das zu den 10 populärsten wissenschaftlichen Papern 2014 gehören könnte. Da gibt es nämlich eine Liste.
Welche sind denn die anderen 9?
Nee, es ist nicht drauf. Es ist eine Liste, also die sind wirklich, da ist die Popularität gemessen, nicht jetzt nach wissenschaftlichen Kriterien, nach Zitaten von anderen Wissenschaftlern oder Bedeutung, sondern wie oft davon in sozialen Netzwerken, Internet und so weiter geredet wurde. Ja, also wie oft wurde darüber berichtet. Und auf Platz 1, also bist du raten?
Freie Energie durch...
Nicht. Platz 1, da gab es ja diese Geschichte, dass irgendwie Facebook gefakte Messages irgendwie da Timeline macht und das halt irgendwie, um die Emotionen da irgendwie zu machen. Und das natürlich, so ein Thema wird in den sozialen Netzwerken natürlich extrem besprochen. Das heißt, das ist auf Platz 1 gelandet. Das überrascht jetzt nicht. Das Platz 2 ist aber cool. Das Paper heißt Variation in Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments. Es geht irgendwie um die Pigmentierung von Fischen irgendwo im Pazifik. Mhm. Und weißt du, warum das drin gelandet ist?
Nee.
Das ist echt geil, das ist echt coole Geschichte. Also das Paper an sich ist jetzt ganz interessant. Das ist halt so ein ökologisches Paper, aber jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, dass es überall sofort zitiert werden muss und überall besprochen wird. Aber normale wissenschaftliche Papers durchlaufen ja einen Peer-Review-Prozess. Ja. Das heißt, du schickst es in eine Zeitschrift, dann kommt erstmal ein Editor von der Zeitschrift, schaut sich das an, ob das offensichtlicher Schrott ist oder nicht. Und wenn es kein offensichtlicher Schrott ist, wird es an Experten weitergereicht, die das durchschauen und die dann Anmerkungen machen, sagen, was verbessert werden muss oder das ablehnen und so weiter. Und erst dann, wenn das der ganze Prozess durchlaufen hat, dann kommt meistens noch irgendwie noch so ein Spracheditor und korrigiert die Sprache und so weiter. Und erst dann wird es publiziert. Und in dem Fall haben anscheinend alle, die das da irgendwie gelesen haben, einen ganz wesentlichen Satz übersehen. Nämlich haben die da in der Einleitung oder sowas geschrieben. Und dann geht es hier um hier, ich weiß jetzt mal, irgendwelche Studien, Hinweise auf irgendwelche Studien von Fischen. Und in Klammer steht dann, should we cite the crappy Gabor paper hier? Fragezeichen, Klammer zu. Also sowas, was man typischerweise, als wenn man noch als Wissenschaftler arbeitet an so einem Paper, was man da reinschreibt, hier, das sollen wir die Grafik noch reintun, sollen wir das noch machen? Und hier haben wir da noch den Anmerker gehabt, sollen wir das scheiß Paper von Gabor hier zitieren oder nicht?
Geil.
Und das hat keiner gemerkt, dass das drin war. Das ist wirklich in der publizierten Fassung, ist diese Anmerkung drin.
Sehr schön.
Und das ist halt dann natürlich dementsprechend im Internet weit rumgereicht worden, dieses Paper. Das ist ja, auf Platz 3 liegt ein Artikel über künstliche Süßstoffe, die Glukoseintoleranz verursachen, angeblich oder nicht. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob das richtig ist oder nicht. Auf Platz 4 ist diese Geschichte mit den Stammzellen, die man mit Zitronensäure irgendwie erzeugen kann, was sich dann irgendwie als Fake herausgestellt hat, als Fälschung. Mhm. Platz 5 ist die wunderbare Arbeit, die hat, glaube ich, auch einen Ig-Nobelpreis bekommen, dass Hunde sich am Erdmagnetfeld ausrichten beim Kacken. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Auf Platz 6, passend zur Jahreszeit, eine Forschungsarbeit über The Survival Time of Chocolate on Hospital Wards. Also die haben quasi geheim untersucht, wie lange Schokolade liegen bleibt, die man irgendwo in Krankenhäusern auslegt.
Geil, sowas finde ich super.
Dann gab es doch hier irgendwie Epidemiological Modeling of Online Social Networks. Und auf Platz 8 wieder, da habe ich, glaube ich, auch mal was drüber geschrieben, über im Internet Suche, also wie man quasi im Internet Hinweise auf Zeitreisende finden kann. Oder auch nicht.
Das hast du schon mal erzählt, oder? Ich weiß, ja. Wie war das nochmal?
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich habe es geschaut, aber ja, vielleicht haben sie es schon wieder gelöscht. Unsere Erinnerung aus der Zukunft. Und dann kam noch irgendwie Brain-to-Brain-Communication auf Platz 9 und auf Platz 10. Auch ein wunderbarer Titel sind were James Bond's drinks shaken because of alcohol-induced tremor. Also hat der seinen, wie hieß das, Martini deswegen geschüttelt und nicht gerührt, weil er vor Alkoholismus immer so gezittert hat.
Nein, natürlich nicht.
Da gibt es auch wirkliche Arbeiten, bei dir erklärt, irgendwie, warum das tatsächlich einen Unterschied macht anscheinend, ob man das schüttelt.
Ja, natürlich macht das einen Unterschied. Also wenn du die Flüssigkeit schüttelst im Shaker, du schüttelst sie ja mit Eis. Du machst ja Eis in den Shaker, dann machst du deine Mischung da rein und dann schüttelst du das. Dadurch kühlt es stark ab. Erstmal, also durch Schütteln mit Eis. Also kennst du ja auch, wenn du Eiswürfel im Glas hast und umrührst, wird es auch schneller kalt. Dadurch kühlt es stärker ab und es schäumt ein bisschen auf durch das Schütteln. Wenn du es zusammenmischst und rührst, verrührst du es halt nur. Das macht schon mal einen Riesenunterschied.
Also ja, ich bin kein Cocktailtrinker, ich kenne mich überhaupt
nicht.
Ich trinke halt das einzige, keine Ahnung, Campari Orange ist sowas. Das ist mein einziger Cocktail, den ich so trinke. Aber ansonsten, nee, da zahlst du wie 10 Euro und dann schmeckt alles irgendwie wie Fruchtsaft. Also dann
kann ich auch mit Apfelsaft trinken. Dann warst du noch nicht in einer guten Bar. Das dann kann gut sein. Werden wir das nächste Mal, wenn du in Berlin bist, werden wir mal in eine richtige Bar gehen und da ist das auch anders. Also okay. Ich habe eine Bar, eine meiner Standardbars, die haben ein das ist eine Eigenkreation des Barkeepers. Wie hieß das Ding? Grandma's Apple Pie irgendwie. Das ist ein Cocktail, der schmeckt wie so ein Apfelstrudel mit Vanillesoße.
Okay.
Das ist richtig, richtig lecker. Also wirklich, also huiuiui, aha. Jetzt will ich auch noch einen saufen. Es wird immer schlimmer. Ich habe Hunger, ich will einen saufen. Wo du eben Internet sagtest und Facebook und sowas, hatte ich noch eine schöne gefunden. Und zwar, es würde dich freuen, österreichische Wissenschaftler haben rausgefunden, beziehungsweise haben sie was bestätigt, mal wieder, und zwar einen Effekt, den die Psychologie impliziten Egoismus nennt. Impliziter Egoismus hilft dabei, das Ich zu stabilisieren und das Selbstwertgefühl zu erhöhen und ist ein Ding, das dazu führt, dass du dich überwiegend mit Menschen und Dingen umgibst, die... Ja, wie soll ich sagen? Die irgendwie schon eine Beziehung zu dir haben. Das Einfachste, und wie sie das jetzt rausgefunden haben, oder zumindest es war übrigens gar keine österreichische Wissenschaft, das ist nur in Wien veröffentlicht worden, weil ich es im Standard gelesen habe. Es tut mir sehr leid, es waren amerikanische Wissenschaftler. Die haben halt geguckt, wie sich der Anfangsbuchstabe deines Namens in sozialen Netzwerken oder auf deine soziale Vernetzung auswirkt. Und haben halt gesehen, dass du dich statistisch signifikant, ganz offensichtlich, stärker mit Menschen vernetzt, die einen ähnlichen, die denselben Anfangsbuchstaben im Vornamen haben. Und sie halten das halt für eine Bestätigung dieses impliziten Egoismus.
Haben wir nämlich letztes Mal schon drüber gesprochen.
Die Wahl, ich zitiere einfach mal, das, also impliziter Egoismus ist die Wahl unserer des Wohnorts, der Lieblingsgetränkemarken, die Wahl unserer Freunde durch die Sympathie für den Anfangsbuchstaben unseres Vornamens mitbestimmt wird. Das heißt, ich wohne in Herlin, weil ich Holger heiße.
Das heißt, ich müsste dann...
Du wohnst in Jena.
Ich müsste Jens heißen oder nach Frankfurt ziehen.
Nee, du kannst ja auch Jena umwidmen. Ja. Ja.
Und mein Lieblingsgetränk mit F, was ist das dann? Was trinkt man mit F? Fassbrause.
Fassbrause. Mein Lieblingsgetränk mit H ist selbstverständlich...
Alkohol.
Was gibt's denn mit H? Gibt's Getränke mit H?
Heiße Schokolade.
Nein, das hasse ich. Mit H.
Von mir hat mir jemand nette
Hugo. Hugo trinke ich ganz gerne. Kann man sich schön einen mit zwitschern im Sommer.
Letztens hat mir eine Blogleserin Bier geschickt aus Freistadt. Das hieß Freistädter Bier. Das war echt gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Bier lag oder an dem Effekt. Keine Ahnung.
Freistädter mit ETT oder mit
ADT? Nee, mit ADT. Also
schade.
Aber es war trotzdem gut.
Hätte ja immerhin jetzt funktionieren können, ja. Wo wir schon beim Trinken sind, es gibt noch einen kurzen, habe ich auch noch gefunden, britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man, wenn man ein Zeugs, und zwar Inulinpropionatester, auf Essen streut,
schmeckt eklig,
ist man schneller satt. Die haben das Zeug, das macht irgendwie, weiß ich nicht, der Magen produziert es bei der Verdauung von Ballaststoffen. Da fällt Inulinpropionatester aus. Was haben die?
Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie pures Fett oder irgendwas. Genau.
Proteinfett. Der Magen produziert das, wenn er Ballaststoffe verbraucht. Und dann haben sie sich gedacht, so, wenn der Magen Ballaststoffe zugeführt kriegt, dann wird man schneller satt. Dann nehmen wir jetzt einfach mal diesen Inulinpropionatester und streuen den direkt auf Essen.
Schmeckt danach was oder ist
das? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie haben aber alle 14% weniger gegessen. Sie haben 14% weniger gebraucht, um satt zu werden. Finde ich schon mal bemerkenswert. Das ist jetzt wieder extrem dann viel für so Nahrungsergänzungsmittel, ne?
Ja, aber gut, wenn das dann irgendwie tatsächlich mit so Schlankheitspillen oder sowas gibt es ja ständig, aber wenn das wirklich funktioniert, dass du dann irgendwie, dass das da Zeug da drüber haust und dann bist du einfach schon satt und ohne, wenn es jetzt irgendwie keine großartigen gesundheitlichen Folgen hat, dann wäre das schon interessant.
Ja, man kann natürlich auch einfach hingehen und sich daran gewöhnen, weniger zu essen.
Das auch, ja, aber das, ja, ja.
Dann muss man keine Pillen. Das Problem bei diesen ganzen Tabletten und Mittelchen und was weiß ich was ist ja, dass du so dein Gehirn daran, an so eine Medikalisierung. Du gewöhnst dich irgendwann daran, für jeden Scheiß irgendeine Pille, irgendwas zu nehmen, anstatt einfach dein Verhalten in den Griff zu kriegen. Und das ist halt sehr gefährlich, weil wenn irgendwann mal keine Pille mehr da ist, verhältst du dich halt wieder so, wie du dich immer verhalten hast. Das, ich finde das total gefährlich. Ich mag das gar nicht.
Schade, dass du recht hast.
Das ist halt der einfachere Weg. Natürlich ist eine Schlankheitspille der einfachere Weg. Aber sobald die Pille nicht mehr da ist, wirst du wieder fett.
Ja, aber wenn's eine Pille gäbe, die du dir sagst, wenn du die Pille nimmst, dann bist du sofort schlank.
Ich meine, dann würde ich sie nehmen, ja klar.
Deshalb würde jeder nehmen sofort, ja. Also
aber du wirst ja nicht sofort schlank, sondern hast dann so Appetitzügler und Inulinpropionatester, Streu.
Wir bräuchten so die Pille wie von Dr. Who, von der Folge, wo das Fett dann durch die Katzenklappe abhaut in der Nacht.
Genau.
Das müsste man nochmal finden, aber. Naja, apropos betrunken, damit wir das Thema zu Ende haben. Ja. Wiener Physiker, wir sind sehr österreichlastig heute, haben herausgefunden, dass es einen überraschenden Zusammenhang zwischen betrunkenen Ameisen und Lichtwellen gibt.
Betrunkenen, Moment, betrunkenen Ameisen und Lichtwellen oder betrunkenen Komma-Ameisen und Lichtwellen?
Okay. Genau. Es geht um die Frage, es geht im Prinzip um das, was man als in der Physik so Random Walk nennt, ja, also zufällige Bewegung. Und ein Beispiel dafür ist eben ein Betrunkener, der halt über so besoffen über irgendeinen großen Platz torkelt und halt einfach jetzt keinen geraden Weg mehr schafft, sondern halt irgendwie so zufällig hin und her torkelt. Und die Frage ist jetzt, wie lang braucht er von einem Ende zum Platz, wenn da jetzt unterwegs viele Hindernisse stehen, nämlich Straßenlaternen oder, keine Ahnung, Weihnachtsmarktbuden oder keine. Und dauert es länger, wenn da Hindernisse sind oder eben nicht. Das ist das Gleiche mit einer Ameise, die über den Waldboden dann läuft, wo sie auch irgendwelchen Hindernissen ausweichen muss. Oder, und da kommt jetzt die eigentliche Wissenschaft rein, eine Lichtwelle, die ein Stück Glas durchdrängt, das keinen einheitlichen Brechungsindex hat. Weil normalerweise wird ja bei einem normalen Material geht Licht rein und wird dann eben im Prinzip abgebremst, sodass es halt dann seine Richtung ändert.
Ja.
Und wenn du hast ja, wie es so funktioniert, jede optische Linse funktioniert so.
Mhm.
Und wenn du jetzt aber ein Material hast, wo der Brechungsindex eben nicht konstant ist, dann geht das Licht im Prinzip auch halt zufällig, wird ständig abgelenkt, geht zufällig hin und her. Und was die Wissenschaftler gezeigt haben, ist, dass es keine Rolle spielt für die Dauer, wie die Hindernisse aussehen. Also der Betrunkene würde genauso lang von A nach B brauchen, wenn der Platz leer ist, wie wenn der Platz voller Laternenpfosten steht. Also das macht keinen Unterschied. Und genauso ist es beim Licht auch. Das heißt, sie wissen noch nicht, warum das so genau ist. Ich meine, es ist so eine fundamentale Eigenschaft der Materie bei dem Glas, dass halt egal wie das Material strukturiert ist, das Medium halt einfach nur für eine bestimmte Welle halt nur für eine gewisse Zeit irgendwie einfangen kann und das dann keine Rolle spielt. Das Ding ist, das ist einerseits interessant als Grundlagenforschung, andererseits hat es auch damit zu tun, wie man prinzipiell Materialeigenschaften verbessern kann. Ja, also du willst ja oft halt gerade zum Beispiel bei Solarzellen
Wirkungsgrade erhöhen und so.
Genau, du möchtest halt ein bisschen, quasi wie das Licht da drin strahlt, draufstrahlt und so weiter, möchtest du irgendwie optimieren. Die Arbeit zeigt eben, dass es da eben Grenzen gibt. Also dann irgendwann halt einfach kannst du machen, was du willst. Es spielt keine Rolle, ob das Material da jetzt, ob da jetzt quasi Hindernisse drin sind oder nicht. Das heißt, du kannst, der sagt hier der Physiker, offensichtlich kann man Licht in der Solarzelle nur für eine von der Größe der Solarzelle abhängige charakteristische Zeit festhalten. Mehr Zeit bleibt einfach nicht, um die Sonnenenergie in Strom umzuwandeln. Mhm. Das heißt, da gibt es anscheinend wirklich halt eine fundamentale physikalische Obergrenze der Optimierbarkeit von Solarzellen oder der Spaziergehzeit vom Besoffenen.
Oder Ameisen.
Oder Ameisen, ja.
Hm. Wir nehmen die Solarzellen, da haben wir wenigstens noch was von.
Genau. Das waren jetzt alle besoffenen Alkohol-Themen, die ich hatte.
Ich guck gerade mal, habe ich noch Alkohol? Nee, Alkohol habe ich, glaube ich, nicht. Nee, aber ich habe was total Spannendes gefunden, was ich mal wieder praktisch gar nicht verstehe, aber ich finde es halt total spannend. Deutsche Wissenschaftler haben Parkinson geheilt.
Ach.
Ne? Schüttellähmung kennen wir vielleicht. Die haben aus der Nasenschleimhaut, Nasenscheidewand, Nasenmuschel. Genau, aus der Nasenmuschel, aus der menschlichen Nasenmuschel. Das ist die Nasenmuschel.
Ich habe keine Muschel in meiner Nase.
Na, die hier, wie heißt das denn? Was ist denn? Welcher Teil ist denn die Nasenmuschel? Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ich habe Nasenlöcher, ich habe eine
Nasenflügel.
Spitze.
Ja. Warte mal, eben Nasenmuschel. Vielleicht ist es auch eine Falschmeldung und daran erkennt man es. Nasenmuschel. Also
ich hab den Begriff noch nie gehört, weil ich habe keine Ahnung von Medizin. Aber ich
frag mal das Internet. Ja. Nasenmuschel. Zwischen oberer, was die Nasen, der Nasengang, was um Himmels Willen, Nasenhöhle. Bei Menschen sind drei Nasenmuscheln zu unterscheiden. Die obere, die mittlere und die untere Nasenmuschel. Die Nasenmuschel ist, was ist denn? Da, und Dach der Nasenhöhle durch Knöchern gestützte Nasenmuscheln etagenartig in die Nasengänge. Gott. Naja, anscheinend haben wir mehr in der Nase, als uns lieb ist.
Also ich werde gleich mal notieren, Knie auf Symmetrie checken, Nase auf Muscheln checken.
Nase auf Muscheln, genau. Muscheln und Schnecken. So, die haben, also jedenfalls haben sie aus Nasen, sie haben aus menschlichen Nasen adulte Stammzellen irgendwie rausgeknuppert. Mhm. Und haben diese adulten Stammzellen in Ratten implantiert. Die Ratte ist ja dem Menschen doch einigermaßen ähnlich, was solche, also der Organismus der Ratte ist dem Menschen einigermaßen ähnlich, sodass man da erstmal Tierversuche machen kann, bevor man es auf Menschen anwendet. Und das Parkinson oder die Morbus Parkinson hat sich ist weg. Also die hatten halt, die haben halt, ich weiß nicht, wie sie Parkinson da reingemacht haben, also sie haben halt Parkinson in Ratten gemacht. Frag mich nicht, wie man das macht. So, hier Parkinson-Tablette gegeben. Und dann haben sie halt aus diese Stammzellen implantiert, wo ich auch nicht weiß, wie man das macht. Wie implantiert man? Naja, haben Stammzellen implantiert und die Ratten waren danach wieder in der Lage, sich ganz normal zu bewegen. Was ich total geil finde. Das ist natürlich irgendwie auch Grundlagenforschung nur und dauert dann wahrscheinlich noch die sogenannte, habe ich gelernt über die Jahre jetzt, die Translation. Also Translation ist die Übertragung von Grundlagenforschung in Anwendungen. Insbesondere in der Medizin wird das ja viel gemacht und die Translation dauert dann in der Regel noch 1-2 Jahrzehnte, bis da überhaupt mal irgendwie eine vernünftige Anwendung bei rumkommt. Weil ich finde das schon mal ganz klasse. Das heißt, wenn wir irgendwann dann, weiß ich nicht, 60, 70, 80 sind und möglicherweise Morbus Parkinson bekommen, gibt es vielleicht schon Medikamente dafür.
Beziehungsweise Nasenpillen.
Nasenpillen, genau. Nasenmuschelpillen.
Schnupfen vielleicht. Mit der Nasenschnupfen.
Wer weiß, was Schnupfen wirklich ist, jetzt wo wir wissen, dass wir Muscheln in der Nase haben.
Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen.
Hast du mal Austern gegessen?
Ich habe in meinem Leben noch keine Austern gegessen. Nee. Ich habe Muscheln habe ich oft gegessen, aber Austern doch nicht.
Naja, mach mal. Dann weißt du, was Nasenmuscheln sind.
Okay. Okay. Gut, zu was ganz anderem.
Ich bitte darum.
Stephen Hawking hat ein Update bekommen.
Ist er jetzt ein Cyberman?
Nee, das nicht, aber der hat ja seinen Sprachcomputer, mit dem er halt diesen Computer, wo er halt, der kann ja irgendwie außer einem Gesichtsmuskel, glaube ich, irgendwie nichts mehr bewegen. Und mit diesen Muskeln gibt er halt irgendwie Systeme an den Computer weiter. Also so ein Infrarotsensor an der Brille und so kann er halt dann seinen Computer bedienen. Und der Hawking hat jetzt gemeinsam mit Intel an dem System gearbeitet. Das haben die jetzt, die Geschwindigkeit, mit der er sprechen kann, ist jetzt doppelt so schnell wie vorher.
Hey, schön.
Und das Schöne ist, dass sie, also das alte System, das war 20 Jahre alt oder sowas, das war wirklich ein uraltes System, mit dem er gearbeitet hat. Das Schöne ist, das Zeug, was die gemacht haben, Intel und Hawking, wird jetzt Open Source. Das kommt jetzt irgendwie nächstes Jahr als Open Source raus, damit dann eben generell, das kann ja auch bei anderen Menschen mit Behinderung oder anderen ähnlichen Erkrankungen helfen. Das heißt, das ist dann halt dann frei verfügbar und ja, Können dann auch andere mit und daran arbeiten.
Cool. Ich finde ja sowieso, dass sowas viel häufiger gemacht werden sollte. Also immer, wenn es irgendwie solche, wie nennt man das denn, so medizinische oder wie auch immer Hilfsmittel gibt, die man in der Open Source überführen kann, sollte man das grundsätzlich tun. Wir reden den ganzen Tag über Inklusion und so einen Scheiß, ja, und gestatten dann Leuten Patente auf Technologien zu halten, die inkludieren helfen können. Das finde ich so prinzipiell, finde ich das sehr, sehr falsch. Also eine Freundin von mir beispielsweise ist Schriftdolmetscherin, was ja nun Inklusion par excellence ist. Und es gibt, wie war das? Es gibt so eine Kurzschrift für Schriftdolmetscher. Und das sind so Tastaturkürzel, die du in einer bestimmten, wie so ein bisschen wie so Stenografiemaschinen auch, also Tastaturkürzel, die du drückst. Und es gibt irgendwie so, in Deutschland gibt es so eine Standard-Kürzelsammlung sozusagen, also eine Datenbank ist es eigentlich. Und auf dieser Datenbank, da hat die Frau, die sich diese Datenbank mal erfunden hat oder als erste so eine Datenbank gebaut hat, die hält da ihre Finger drauf und verlangt Tausende und Abertausende Euro von Menschen, die auch mit diesem Kürzelsystem arbeiten wollen. Und ich finde das, eigentlich finde ich das ganz, ganz hässlich. Also ich kann verstehen, dass sie natürlich ihre Kohle damit verdienen will, weil die hat sich das einmal ausgedacht und jetzt klingelt die Kasse, so ein bisschen wie Urheberrechtsabgaben. Mhm. Aber ich finde das moralisch äußerst fragwürdig. Ja. Also wirklich äußerst fragwürdig. Und ich verstehe wirklich nicht, warum wir nicht als Gesellschaft auch in der Lage sind zu sagen, okay, du hast es erfunden, du darfst es jetzt 10 Jahre lang vermarkten, danach gehört es uns allen. Dass wir da nicht die Patente irgendwie verkürzen oder sowas, ich verstehe es nicht. Wir wissen als Gesellschaft, die Menschheit weiß, wie man es richtig machen könnte, wie man es besser machen könnte, und wir tun es einfach nicht. Das ist echt irre. Das ist
ja ein bisschen das Problem. Also natürlich ist generell auch wenn es um Medikamentenstudien oder sonstige Sachen geht, du musst halt erstmal irgendwie sehr viel Geld investieren, damit da irgendwas rauskommt. Und wenn die Firmen dann wissen, dass sie quasi dann das Geld nicht wieder reinholen können, dann sagen sie, wir investieren gar nichts da rein. Das heißt, man müsste da müsste halt wirklich, da bräuchte man halt das, was heutzutage keiner mehr will. Man bräuchte wirklich halt mehr Staat. Ja, der Staat muss sagen, okay, wir wenn halt die Medikamentenfirmen. Ja. Wir verbieten die Patente auf Medikamente oder generell diese ganzen Inklusionssachen, wie dieses Hawking-Programm und so weiter, alles, was du da erwähnt hast. Ja. Wir verbieten darauf, dass man das patentieren kann. Und wenn ihr Firma jetzt sagt, okay, wir machen dann keine Arbeit mehr drin, weil wir kein Geld verdienen können, dann ist das okay, weil dann machen wir das. Ja, dann machen wir eine staatliche Forschungsbehörde oder sonst irgendwas, die das dann macht. Also das ist halt.
Aber dann hast du auch wieder so ein Allokationsproblem, ne? Ja. Im Moment ist es so, dass der Cashflow, also oder dass die Finanzen dafür sorgen, wo Mittel hinfließen, also wo Geld verdient werden kann, da fließen Mittel hin in die Entwicklung von neuen Produkten. Wenn du sagst, wir nehmen das vom Markt, sondern lassen das den Staat regeln, dann fließen die Mittel für neue Produkte halt dahin, wo der Typ, der das Mittel entwickeln will, seinen besten Kumpel sitzen hat.
Ja, natürlich.
Das ist halt das Problem. Und an der Stelle glaube ich wirklich, ist der Markt besser geeignet als der Staat. Was man aber machen kann ist, und da muss man dann auch gar nicht großartig so ein Nanny-Staat oder so großartig regulierend eingreifen. Man könnte zum Beispiel sagen, so jetzt passt mal auf, wir machen jetzt mal was ganz Neues. Wir machen jetzt mal alle finanziellen Verhältnisse aller juristischen und natürlichen Personen öffentlich. Mhm. Ja, es gibt kein Bankgeheimnis mehr, gibt's nicht mehr. Ich kann jederzeit nachgucken, wie deine finanziellen Verhältnisse sind, du kannst nachgucken, wie meine Verhältnisse sind und wir beide können nachgucken, wie die finanziellen Verhältnisse von Sanofi Aventis beispielsweise sind oder nimm irgendeine andere Pharmafirma. Wenn wir das haben, können wir sagen, okay, ihr könnt eure Patente machen und zwar dürft ihr diese Entwicklung so lange ausschlachten, bis ihr eure Entwicklungskosten plus x Prozent raus habt und dann fällt das automatisch in die Public Domain. Das wäre doch zum Beispiel eine Möglichkeit, wo du einfach sagst, okay, alles, was wir haben, ist, wir machen es halt einfach nur transparent.
Das Problem ist auch, das ist keine schlechte Idee.
Da greifst du natürlich Besitzstände an, welcher Millionär sagt schon gerne, dass er Millionär ist?
Nee, das ging's ja gar nicht. Also das würde vielleicht, könnte man schon argumentieren. Das Problem, was ich noch sehe, ist, dass halt, wenn du das quasi wirklich den Markt bestimmen lässt, dann wird halt auch nur an Problemen geforscht, die Leute haben, die entsprechend viel Geld ausgeben. Also das hast du bei der Medikamentenforschung oft, dass irgendwie für irgendwelche Krankheiten, die halt wahnsinnig weit verbreitet sind, nicht viel geforscht wird, weil die daran erkranken, eben kein Geld haben, um die Medikamente zu kaufen. Dafür wird dann wieder an anderen Krankheiten geforscht, die nur eine sehr, sehr kleine Minderheit betreffen, die aber halt dann dementsprechend wohlhabend ist. Also das ist dann das ist halt ein Problem, wenn man das komplett dem Markt überlässt. Wohingegen Es ist schwierig.
Es ist absolut
revolutionieren ist schwierig.
Also das auf jeden Fall. Aber wo ich echt ganz große Sorgen und ganz große Bauchschmerzen bekomme, ist, wenn ich mir vorstelle, dass gerade sowas wie Medikamentenforschung oder so Behörden überlassen wird, also der Bürokratie sozusagen überlassen wird, weil die Bürokratie nicht immer so rational handelt, wie es von außen aussieht, dass sie handelt. Ich merke, dass ich arbeite ja in einer Bürokratie, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist schon toll. Ich bin ein großer Freund der Bürokratie. Ja, also für mich ist Bürokratie kein Schimpfwort. Bürokratie ist nämlich sehr, sehr stabil, auch in ihren Input-Output-Verhalten, sage ich mal. Ich weiß ganz genau, wenn ich in der Abteilung Honorare und Lizenzen ein bestimmtes Formblatt abgebe, dann wird diese Abteilung in einer definierten Zeit ein bestimmtes Ergebnis liefern. Ich weiß das. Ob mir das Ergebnis gefällt oder nicht, ist mir erstmal egal. Und ich mag diese Verlässlichkeit, die Bürokratien an der Stelle haben. Was aber halt auch funktioniert ist, dass wenn ich dieses Formblatt abgebe und eine Schachtel Pralinen, ich einen Zeitvorteil mir erkaufe, den du von außen gar nicht siehst. Und genau da wird es dann zu einem Problem, wenn es auch noch darum geht, viel Geld zu verdienen, indem man Medikamente beispielsweise entwickelt. Also da weiß ich nicht.
Wir brauchen einen gutmütigen Diktator.
Ja, und den gibt's nicht.
Nee, den gibt's nicht. Es sei denn, bin ich, aber gut,
Darf ich dann dein Hofnarr sein?
Ja, gerne.
Dann laufe ich immer so um dich rum und zupf dir so am Bart. So,
machst österreichischen Dialekt nach.
Genau. Ich zupfe dir am Bart, während ich den österreichischen Dialekt nachmache.
Okay, gut, ja, dann landest du dann im Kerker.
Die gute Nachricht. Ja? Konservative müssen gar keine Arschlöcher sein.
Echt?
Richtig. Es haben amerikanische Wissenschaftler einen sehr, sehr schönen Versuch durchgeführt. Sie haben knapp 1000 Konservative oder nee, muss ich anders sagen, knapp 1000 homophobe Menschen, Konservative neigen ja zur Homophobie auch, ist ja auch immer ganz interessant, zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt auch unbestätigt, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du Homophobe triffst, sind die eher geneigt, konservative Parteien zu wählen oder politisch ansonsten auch konservative Einstellungen zu verfolgen. Die haben 41 homosexuelle und heterosexuelle Wahlhelfer zu 1000 Wählern geschickt, die sie vorher nach ihrer Haltung befragt haben und haben die in Gespräche über gleichgeschlechtliche Ehen und Homosexualität und so weiter verwickelt. Die Kontrollgruppe war eine Gesprächsgruppe über Müllrecycling, also was sehr, ne, wo du eigentlich keine so eine das ist aber doof und das Abendland geht Unterhaltung mehr einnehmen kannst, weil wer heute irgendwas gegen Recycling sagt, der hat sie halt einfach nicht alle. So,
das halt, ah, ja, kennst du, ich kenne ein paar Leute, die es anders sehen. Für die ist Mülltrennung
der zweite. Ich rede nicht über Mülltrennung, ich rede über Recycling. Also das ist ja nochmal was anderes. Mülltrennung, da, also dieses duale System, das halte ich auch für eine der größten Betrügereien, die hier je passiert ist. Weil das Zeug findest du halt in Indien, ja, da ist der grüne Punkt drauf, aber wir bezahlen dafür, dass es nicht nach Indien kommt. Egal. Also sie haben halt ein bisschen die Leute, also sie haben vorher eine Einstellungsbefragung gemacht bei diesen 1000 Leuten, haben da diese 40 Wahlhelfer hingeschickt und haben die Leute, die eine homophobe Einstellung haben, also gegen Homo-Ehe, überhaupt gegen Homosexualität was haben, in 20-minütige Gespräche über dieses Thema mit diesen Leuten verwickelt und einmal ohne diese Leute. Also mit Heteros haben sie 20 Minuten über dieses Thema geredet, sie haben mit Homos 20 Minuten über dieses Thema geredet. Nicht dieselben Leute, sondern andere Leute, Kontrollgruppen jeweils. Stellt sich raus, sage ich gern und oft, stellt sich raus, diejenigen Konservativen, die mit Homosexuellen über Homosexualität geredet haben, haben nach 20 Minuten ihre Haltung verändert und waren nicht mehr so homophob wie vorher. Das Ganze hat sich sogar über einen längeren Zeitraum gehalten. Also sie haben nach ich weiß nicht wie viel, warte mal, ich muss mal gucken. Sie haben nach 9 Monaten nochmal nachgefragt und die veränderte, positivere Einstellung zu Homosexuellen und Homo-Ehe ist geblieben. Also es ist ein nachhaltiger Effekt, der sich außerdem noch auf die Angehörigen der ehemals Homophoben übertragen hat. Ist das nicht geil?
Das ist cool, aber das ist ja auch so ein Effekt.
Ist das nicht geil? Also ich, allein die Vorstellung, du musst einfach nur die Homos losschicken. Lass die, weißt du, und das ist es, und das ist natürlich dann auch wieder im Grunde Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, wie wär's denn eigentlich mal, wenn wir nicht ständig über Leute reden, sondern mit Leuten, ja, egal worum es geht, und es vielleicht sogar den Leuten überlassen, die in irgendeiner Form betroffen sind, über ihr Thema zu sprechen. So, das sind ne, Schwule über, also Homos über Homorechte, dann können wir Frauen vielleicht einfach mal über Abtreibung und die Pille danach und solche Sachen reden lassen.
Nee, das müssen männliche Pfarrer müssen
darüber. Genau, da müssen männliche Pfarrer drüber, genau, weil die ja so viel Ahnung von Frauen haben, genau. Weil die ja ständig welche flachlegen, nur wir kriegen es nicht mit, ne? Das ist halt so, das lernst du beim Radio oder wahrscheinlich überall beim Journalismus. Rede nicht über die Leute, red mit den Leuten. Und das zu erweitern auf, lass nur die Leute, die zum Thema tatsächlich in irgendeiner Form eine intensivere Beziehung haben, über das Thema erstmal reden, scheint zumindest was diese Homo-Studie angeht, doch ein gutes Argument zu sein.
Aber das siehst du ja auch in anderen Zusammenhängen ganz oft. Ich meine, wenn du dir anguckst, wo jetzt diese ganzen komischen Pegida-Demonstrationen und so weiter stattfinden, wo die da in Dresden da demonstrieren gegen die Islamisierung und gegen die schlimmen Ausländerhorden, die da kommen. Das sind gerade die Gegenden, wo am wenigsten davon sind. Also da es gibt irgendwo im Fernsehen habe ich das gesehen, dass halt irgendwie die Zahl der Islamisten in Sachsen halt wirklich minimal ist.
Also das war in Deutschland, ne? Ich glaube, Islamisten 0,1%
wahnsinnig wenig hat. Aber das ist halt generell, also dass da die Ausländerfeindlichkeit halt immer dort am höchsten ist, wo die wenigsten Ausländer sind. Ja. Und dort, wo sie halt irgendwie mit den Deutschen leben, da ist halt dann, da kommt es halt vielleicht eher mal zu Konflikten, aber die generelle Akzeptanz ist halt wesentlich größer, weil du hast ja gerade gesagt, der Effekt, was sie hält dann auch noch länger an. Und wenn du quasi das dann immer wieder wiederholst, weil du halt ständig mit den Leuten zusammentriffst, weil du mit ihnen zusammen lebst, dann wird da quasi ständig wieder aufgefrischt, der Effekt. Also insofern ist es nicht nur, wie du gesagt hast, angebracht, dass man halt die Leute, die es betrifft, da selbst für sich sprechen lässt, sondern eben, dass man auch diese ganze Ghettoisierung, zumindest wenn es um Ausländer, Flüchtlinge und so weiter geht, dass man die mal bleiben lässt.
Absolut. Das merke ich ja sogar. Und das ist, weißt du, wir halten uns ja für so wahnsinnig aufgeklärt und sowas. Ich mich ja auch. Und ich merke aber, dass wenn ich je nachdem, wo ich wohne, verändert sich auch mein Verhältnis zu Ausländern. Ich nenne es jetzt mal Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, aber so redet ja kein normaler Mensch. Als ich im Friedrichshain gewohnt habe, in Berlin-Friedrichshain, Ende der 90er Jahre, habe ich 5 Jahre da gewohnt. Da war ein relativ geringer Ausländeranteil. Also du bist, wenn du auf die Straße getreten bist, hast du hauptsächlich Weiße gesehen. Da hat mich das Auftreten von Ausländern wesentlich stärker irritiert, als es das jetzt tut, wo meine Nachbarn Türken sind. Also meine unmittelbaren Nachbarn sind Türken. Ich merke überhaupt nicht, wie viele Türken hier rumlaufen. Was wiederum ganz witzig ist, wenn mich jetzt Leute besuchen kommen, die irgendwo leben, wo sehr, sehr wenig Ausländer unterwegs sind oder gar keine, die hinkommen, die fühlen sich unwohl. Die sagen, mein Gott, hier sind aber ziemlich viele Türken bei euch. Wo ich mir sage, ja, merke ich halt gar nicht. Also ja, ich bin halt die ganze Zeit davon umgeben und ja, und wer hier jeden Samstag seinen scheiß Mercedes wäscht, ist halt, ich sage jetzt seinen Nachnamen nicht, aber es ist kein deutscher Nachname.
Ja, weißt du was, also es geht jetzt zwar nicht um es geht im am Rande, bei dem was wir gesprochen haben, geht es am Rande um Bildung, wie soll ich sagen, mit Einbeziehen der Bevölkerung, wo das auch wichtig ist, ach, ich bringe diese Brücke nicht mehr zusammen, ich mache einfach weiter. Genau,
ich habe es ja auch aufgegeben. Ja.
Also es geht darum, um Naturkatastrophen und zwar durch eine Studie von wieder, ich habe keine Absicht, schon wieder eine österreichische Studie, ich habe die echt nicht danach ausgesucht. Es sind zwei von der Wirtschaftsuni Wien, die haben Daten über Naturkatastrophen der letzten 40 Jahre, 167 Länder gesammelt, geschaut, was ist da wann, wo, wem passiert und haben das verglichen mit dem Bildungsstand der Leute, denen es passiert ist, der Bevölkerungsteile, mit Gesundheit und Wohlstand, haben gezeigt, dass Bildung anscheinend vor Naturkatastrophen schützt. Also es ist nicht so, dass das, wenn ich jetzt irgendwie Abitur habe, dass dann irgendwie...
Dann regnet es nicht mehr, genau.
Nee, aber es ging darum, dass halt, quasi wirklich in den Regionen, wo halt das, quasi, wenn du gleich starke Erdbeben in verschiedenen Regionen hast, sind die Opferzahlen ganz unterschiedlich und zwar hing das ab vom Wohlstand der Region und auch von der Korruption übrigens. Und da haben wir gezeigt, dass halt wirklich durch Bildung erhöht das Wissen.
Ich glaube, das habe ich, die glaube ich, habe ich irgendwo auch mitgekriegt. Ja.
Also Bildung, sie sagen hier, Bildung erhöht direkt das Wissen, die Fähigkeit, Informationen zu verstehen und zu verarbeiten, sowie die Gefahrenwahrnehmung. Und du hast natürlich, wenn du halt entsprechend gebildet bist, erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass du entsprechende Fähigkeiten hast, einen sozioökonomischen Status und so weiter, Kapital hast, dass du solche Katastrophen dann besser überleben kannst, besser damit mit Folgen umgehen kannst.
Beziehungsweise auch Prävention betreiben kannst, genau, erdbebensicheres Bauen und solche Sachen.
Genau, kannst dir Vorräte anlegen und so weiter, kannst vielleicht irgendwie nicht im Elendsghetto aus Pappkartons wohnen, sondern in einer anderen Gegend. Also das ist wirklich Bildung, tatsächlich eben vor Naturkatastrophen in gewissem Sinne schützen kann. Also wenn du jetzt wirklich in San Francisco lebst und da kommt irgendwie ein Erdbeben der Stärke 10, dann nützt dir auch der Doktortitel nichts wahrscheinlich. Aber
ist die Frage, vielleicht hat er dich, wie du schon sagtest, vielleicht hat genau dieser Doktortitel dich befähigt, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, der dir ein bestimmtes Einkommen ermöglicht hat, das du benutzt hast, um, weiß ich nicht, ja, Vorräte anzulegen oder so. Ja,
aber die beiden Autoren von der Studie sagen jetzt eben, dass es da den, ich glaube, hier dieser Green Climate Fund heißt das. Das ist irgendwas von, ich weiß jetzt gerade nicht, von welcher Organisation das ist. Jedenfalls sollen da jetzt 100 Milliarden Dollar in den nächsten irgendwie 5 bis 10 Jahren ausgegeben, um halt den ärmeren Ländern bei den Klimawandelfolgen zu helfen. Und das meiste davon ist halt für bauliche Projekte oder so landwirtschaftliche Maßnahmen und so weiter vorgesehen. Mhm. Und die sagen halt, dass das durchaus sinnvoll ist, das zu machen. Aber man sollte halt auch durchaus Geld in die Bildung der Menschen investieren. Ich meine, was generell immer eine gute Idee ist, aber in dem Fall eben auch, um halt dann die ganzen Naturkatastrophen oder den Klimawandel dann ein bisschen weniger intensiv zu machen.
Ja, natürlich, es ist ja sowieso, also eine Investition in Bildung ist ja eine Investition in die Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist immer die bessere Investition als direkt dahin zu gehen und zu sagen, so baut man Häuser, dann die Häuser dahin zu bauen, dann zu gehen und den Leuten nicht hinreichend erklärt zu haben, wie sie die Dinge auch instand halten oder sowas. Mhm. Ja. Einen habe ich noch. Und zwar haben australische Wissenschaftler rausgefunden, was für Zeitungen in Arztwartezimmern am stärksten geklaut werden.
Da klaut jemand Zeitungen, ist doch alles uralt dort.
Ja, weil die halt geklaut werden. Das ist so. Der Witz.
Also die neuen klauen sie immer, okay.
Genau. Also, und zwar werden verstärkt laut, also sie haben halt so Zeitungen ausgelegt und geguckt, was passiert. Ne? Also verstärkt werden geklaut, also die Klatschpresse wird als erstes geklaut. Dann die aktuellen Sachen, Ne? Also Klatschpresse, aktuelles. Und was am Ende noch liegen geblieben ist, war das Time Magazine. Warte mal, was war denn? Nee, Klatschpresse war weg. Genau, die Klatschpresse ist geklaut worden. Der Economist und das Time Magazine. Nee, was rede ich denn hier? Jetzt, ich zitiere gerade falsch. Nee, ich habe Quatsch. Also die Klatschpresse war weg, aktuelles war weg, nur der Economist und das Time Magazine war am Schluss noch da. Das heißt, Economist und Time werden nicht gelesen, jedenfalls nicht in Wartezimmern. Und die Empfehlung der Autoren dieser Studie ist an die Ärzte, doch einfach ein Economist und das Time Magazine auszulegen. Idealerweise ältere Ausgaben, weil aktuellere geklaut
werden. Ja, ich lese selten Zeitungen beim Arzt. Letztes war ich bei, das war ganz schrecklicher Arzt. Also der Arzt an sich war toll, das Wartezimmer, da hatte das so einen Fernseher laufen und nicht mit normalem Fernsehprogramm, sondern irgendwie so ein komisches medizinisches Werbeprogramm. Ständig in einer Tour nur irgendwie gelaufen ist, ja, dann gibt es diese Krankheit, da kann man das dagegen machen, da gibt es diese Krankheit, du bist aber da gesessen und hast dir angeguckt, an was für grauenhaften Krankheiten du alle leiden kannst, während du darauf gewartet hast, dass du endlich zum Arzt kannst. Das war,
Und gegen die Krankheiten, die du dir dann da angeguckt hast, die du aber selber nicht hast, verkauft er dir dann irgendwelche Pseudomedizin?
Ich weiß es nicht, irgendwie sowas wahrscheinlich, ja.
So ein ganz mieser Trick.
Ja. Ich habe noch eine Geschichte, eigentlich noch zwei Geschichten, glaube ich. Kannst du aussuchen? Ja, Mars-Meteorit oder die schlechten Arbeitsbedingungen der deutschen Wissenschaftler?
Die schlechten Arbeitsbedingungen der deutschen Wissenschaftler machen wir am Schluss. Das ist ein schöner Rant zum Ausstieg.
Okay.
Dann bitte die Mars-Meteoriten.
Ja, es gab ja vor kurzem eine Geschichte, dass sie irgendwie, wie das sowas auf die Medien gegangen ist, dass irgendwie Lebensspuren in einem Mars-Meteorit entdeckt oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee, nicht wirklich.
Der Meteorit, um den es geht, heißt Tisint, der Tisint-Meteorit. Es ist ein Mars-Meteorit, also tatsächlich ein Stein, der vom Mars gekommen ist und auf die Erde gefallen ist. In Juli 2011 ist das passiert. Und der liegt übrigens, ein Teil von dem liegt übrigens im Naturhistorischen Museum in Wien. Kann man sich dort angucken, habe ich schon gemacht. Und da haben die halt diverse Untersuchungen gemacht. Das heißt, du kannst dir dann immer... diesen Meteoriten ist ja auch immer ein bisschen Luft eingeschlossen. Und da kannst du dann quasi halt wirklich schauen, wie hat die Luft ausgesehen zu dem Zeitpunkt, wo das Gestein entstanden ist oder eben auch am Mars. Ja, du kannst in einem Mars-Meteorit die Atmosphäre des Marses hier im Labor auf der Erde untersuchen und solche diverse andere Sachen. Und die haben halt dann, Kohlenstoff, waren Wissenschaftler aus China diesmal, keine Österreicher, sondern Chinesen, die haben... ich glaube, es klang jetzt irgendwie so fies, wie ich Chinesen gesagt habe.
Es klingt in Augen normaldeutsch sprechender Menschen sowieso immer fies, wenn jemand Chinesen nennt. Ja. Von daher ist es nicht so schlimm.
Ja, ich könnte auch über Giraffen reden.
Giraffen? Heißt das nicht Giraffe?
Nee, ich sage Chinesen und Giraffen, so heißt das. Okay, aber egal, es geht um... diesen Mars-Meteorit. Und die haben kohlenstoffhaltige Partikel in diesem Mars-Meteorit untersucht, haben das dann irgendwie so spektroskopiert und so weiter, haben das angeschaut, was das genau besteht und haben unter anderem auch, wie gesagt, wieder so Isotopenanalyse und alles gemacht und dabei festgestellt, dass die Stickstoffisotope zum Beispiel, die sie da drin gefunden haben, dass die relativ ähnlich sind, dem bei der Erde, beim Kohlenstoff aber nicht. Das heißt, das Verhältnis der verschiedenen Kohlenstoffisotope hat eben, wie ich es vorhin gerade gesagt habe, da gibt es das Kohlenstoff 14 und so weiter, das Verhältnis quasi zwischen dem Kohlenstoff in der Erde und dem Kohlenstoff in der Luft hat auf der Erde ein gewisses Verhältnis. Und in den Mars-Meteorit haben sie gezeigt, dass eben die Kohlenstoffpartikel, die sie da gefunden haben im Gestein, auch ein ganz bestimmtes Verhältnis zu dem Kohlenstoff in der Mars-Atmosphäre gehabt haben. Also genauso wie das... durch die ganzen Prozesse auf der Erde entstanden ist, durch organisches Material. Also da hast du eben ganz viele Öl und Kohle und den ganzen anderen Kohlenstoffkram, der halt dafür gesorgt hat, dass dieses Verhältnis bei uns auf der Erde so ist, wie es ist. Und dieses Verhältnis haben sie jetzt eben auch auf dem Mars gefunden und schließen daraus, dass das ein Indiz sein könnte, dass eben auch auf dem Mars diese Kohlenstoffpartikel in dem Meteoriten durch ähnliche biologische Prozesse entstanden sind. Also das war halt irgendwie so ein sehr, sehr vage Schlussfolgerung, die sie da gezogen haben, die Autoren, dass sie gesagt haben, dieses Isotopenverhältnis könnte darauf hinweisen, dass es auf dem Mars früher ähnliche biologische Prozesse gegeben hat wie auf der Erde, wo bei uns dann eben dann am Ende das Öl und Kohle entstanden sind. Aber natürlich gibt es jede Menge andere Möglichkeiten, die da noch dazu geführt haben können, dass es so ist, die aber dann halt in der medialen Berichterstattung meistens ignoriert worden sind. Da ist immer nur irgendwie Leben im Mars-Meteorit entdeckt oder sowas. Ja, also drum das kann man dann verlinken. Das ist ein schöner Blog, auch so ein Wissenschaftsblog von exoplanetar.org heißt der, die ganze Geschichte da schön aufgeschrieben und erklärt, wie das wirklich ist. Also man hat
keine Marsmuscheln gefunden, sondern nur ein bisschen Kohlenstoff.
Genau, ja. Aber interessanten Kohlenstoff. Also da kann man durchaus was da lernen davon halt, nur nicht unbedingt, ob da jetzt irgendwelche Mars-Dinosaurier zu Mars-Erdöl. Wer ist denn eigentlich? Müsste Marsöl sein, ja.
Ja, Marsöl. Wo war denn dieses Facebook-Posting, was irgendwie rumfliegt? Hast du das mitgekriegt? Wo irgendwie einer geschrieben hat, naja, man könnte doch aus Dinosaurier-DNA wieder Dinosaurier züchten und aus denen dann Erdöl machen, weil aus Dinosauriern wäre ja Erdöl gemacht.
Genau. Ja, klar, das, wunderbarer Plan. Also das Witzige, der Sponsor von der nächsten Bundespresseball.
Und
also,
ich frage mich dann immer, das war ein User, der das irgendwo hinkommentiert hat. Ich weiß leider nicht mehr, es war einfach nur ein Screenshot von einer kleinen Facebook-Diskussion, wo es um Dinosaurier ging. Und da hat halt wirklich angeschrieben, naja, könnte man doch züchten, weil aus Dinosauriern wird ja Erdöl gemacht und dann könnte man da ja wieder Erdöl draus machen. Als sie ihn dann gefragt haben, wie er sich das so vorstellt, hat er gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin halt kein Wissenschaftler. So. Habe ich auch gedacht, ja, man muss halt kein Wissenschaftler sein, um zu begreifen, dass man Dinosaurier nicht zu Erdöl püriert oder so.
Ach, das kommen wir schon hin. Ach,
geschickt auf, wir pürieren Dinosaurier, die schmeißen wir dann in so eine Biogasanlage. Genau. Und ja.
Sicher.
Hier, sag mal, Florian, was ist denn eigentlich mit den Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler in Deutschland?
Die sind wahnsinnig mies. Nee, das ist nicht wahnsinnig mies, aber ich habe halt. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder mit anderen Journalisten darüber gesprochen, aber das ist jetzt hier ein Artikel aus der Süddeutschen. Da haben sie, ich weiß gar nicht, wer das befragt hat, eine Studie, die ist hier nur als Studie verlinkt, aber nicht dabei, wer sie geschrieben hat. Ich muss sie kurz mal anklicken.
Die Wissenschaft.
Das ist halt ist egal, die Wissenschaft, irgendwelche Wissenschaft oder auch nicht, vielleicht hat es einfach ausgedacht, irgendwer hat festgestellt, in einer Studie wurden 1700 Nachwuchswissenschaftler zu ihren Arbeitsbedingungen gefragt. Mhm. Und 80%, das fand ich recht interessant, 80% der Befragten haben gesagt, dass diese unsichere Lage, also wir wissen ja, du kriegst irgendwie befristete Verträge, du musst irgendwie wahnsinnig viel mehr arbeiten, als du eigentlich bezahlt wirst, also auch wenn du eine halbe Stelle hast, arbeitest du irgendwie 100 Stunden die Woche und so weiter. Also es sind halt, für die Arbeit ist es nicht gut bezahlt. Also du hast halt wirklich die sehr schlechte Arbeitsbedingungen und 80% haben gesagt, dass diese ganzen schlechten Arbeitsbedingungen, diese unsichere Lage, wissenschaftliches Fehlverhalten begünstigt und 40% haben gesagt, dass sie so ein Fehlverhalten eben wegen dieser ganzen befristeten Zeitverträge schon selbst erlebt haben. Das heißt, sie haben entweder selbst oder gesehen, wie jemand Ergebnisse, unerwünschte Ergebnisse irgendwie unterdrückt hat oder auch sogar gefälscht hat. Das heißt, das ist durchaus etwas, was dann der Wissenschaft selbst nicht gut tut. Wenn du ständig gezwungen bist, ständig alle Jahre, jedes Jahr fast, irgendwie neue Anträge zu schreiben, die in den Anträgen, dann muss natürlich immer überdurchschnittlich gute Forschung sein, damit du gefördert wirst, du musst immer exzellente Forschung,
also du bist also gezwungen, gute Ergebnisse zu präsentieren, um überhaupt deine nächste Forschung betreiben zu können.
Und vor allem nicht nur gute Ergebnisse, die müssen halt meistens wirklich immer exzeptionell, wahnsinnig spektakulär sein. Du kannst einfach sagen, ich habe jetzt da was rausgefunden, das ist interessant, ich habe noch nicht mehr hat sich noch nicht ergeben. Das dauert halt, bis das rauskommt. Ich möchte das gerne mal noch weiter erforschen. Das geht nicht. Ja. Du musst halt wirklich, es muss halt immer alles wahnsinnig super sein. Und wenn du halt immer dann nur Verträge hast, die ein halbes Jahr laufen, ein Jahr laufen oder vielleicht 2 Jahre laufen, da manche Forschung, du kannst halt nicht vorhersagen, wie lange Forschung dauert. Es dauert halt manchmal länger. Sonst irgendwas. Und das verstehe ich durchaus, oder ich kann es nachvollziehen, warum Wissenschaftler dann den Druck empfinden können, da ihre Forschung anders darzustellen, als sie wirklich ist. Ich meine, generell, jeder, der einen Projektantrag schreibt, stellt seine Forschung im Prinzip anders dar, als sie wirklich ist, weil du halt immer
das machen wir beim Funk auch, wenn wir irgendein Projekt anschieben wollen, schreiben wir halt auch rein, wie toll das ist, obwohl es gar nicht so toll ist. Also du übertreibst ja immer ein bisschen. Ne?
Aber das halt quasi diese Schwelle von quasi legitimer Übertreibung, sage ich jetzt mal, zur wirklich wissenschaftlichen Fehlverhalten, dass da tatsächlich die dann oft unter den Bedingungen überschritten wird, das überrascht mich nicht. Mich überrascht aber, dass es wirklich da 40% gesagt haben. Also das ist dann wirklich schon Ja, andere Sache. Dann gab's noch, haben noch andere Sachen abgefragt hier. Also das ist irgendwie 90% der befragten Leute haben gesagt, sie hätten jetzt schon ein Kind und eine Familie, wenn sie einen festen Job hätten.
Mhm.
Und das Problem ist auch, dass halt da auch hier von den befragten Wissenschaftlerinnen darunter haben auch fast 90% gesagt, dass das eben diese ganzen Befristungen und so weiter alles eine systematische Benachteiligung der Frauen darstellt. Weil eben, ja, generell, so diese ganzen befristeten Geschichten sind halt immer, da gab es noch mehr irgendwie. Das ist, genau, die Studie, jetzt hier steht es am Schluss, die Studie heißt Exzellenz braucht Existenz. Klingt auch wieder so bescheuert. Aber so, dann gibt es auch eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen. Mhm. Die haben jetzt schon 25.000 Wissenschaftler unterstützt. Und kann man dann vielleicht, weiß nicht, ob die noch läuft, kann man dann mal verlinken. Aber wie gesagt, ja, die Arbeitsbedingungen, hab gestern erst wieder ein Interview mit einem anderen Journalisten gemacht. Es ist kein Wunder, dass die ganzen Leute woanders hingehen.
Ja, natürlich.
Wenn sie hier, wenn man da hier irgendwie, du musst dann irgendwie, du machst dann irgendwie deine Doktorarbeit, bist dann irgendwie Ende 20, Anfang 30 bist Doktor und irgendwie eine Hoffnung auf eine Dauerstelle, eine Professur, hast halt bestenfalls irgendwie ab Mitte 40 oder sowas, Ende 40. Und dazwischen musst du irgendwie 20 Jahre rumkriegen.
Ist im Grunde wie Freiberuflichkeit, nur ohne Freiberufler zu sein.
Genau, ja.
Also bist halt immer in so einem System, das dich gängelt und ausbremst, bist eigentlich noch nicht mal autonom in deinen Entscheidungen, hast aber dieselbe Unsicherheit wie ich oder du.
Ja. Also waren alle diese genannten Argumente, die jetzt in der Studie auch vorkamen, waren durchaus auch Argumente, die dann dazu geführt haben, dass ich den Job aufgegeben habe. Weil es halt einfach, Wissenschaft war und ist immer ein wahnsinnig cooler Beruf, aber irgendwann war einfach zu viel Gängelei. Gängelei ist ein gutes Wort, ja. Also ich habe keinen Bock
mehr drauf. Wissenschaft ist ein cooler Beruf, aber ein trauriges Geschäft.
Richtig.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.